ganz kurze Banden für dich, dass du nicht Sorge trägst, dass das irgendwie komisch laufen könnte.
Es läuft komisch.
Das ist Programm.
Das ist eigentlich Geplauder, ja. Was aber seriös über die Weine entsprechend ist. Am Ende ist das Ziel, dass hinterher sowohl deine Weine als auch du persönlich besprochen bist. Und ich bin dazu nur ein bisschen Beiwerk, der so ein bisschen mit drin rumfuhrwerkt, um ein bisschen Weinkompetenz zu machen.
Weil mich kann man alleine und nicht auf die Leute loslassen.
Das ist genau der Punkt.
Das geht nicht.
Mich auch nicht.
Das haben wir so besprochen.
Macht
irgendwie schwieriger. Mehr Sinn, ja. Genau, Weinkompetenz liegt schon bei dir. Ja,
so. Aber ansonsten geht's ganz seriös.
Ja.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Tja. Diesmal wird's seriös, hat der Philipp gesagt. Und recht hat er. Denn Konrad Salvay ist zu Gast. Ein Winzer, bei dem man das Wort Herkunft gar nicht erst erklären muss. Man kann es nämlich schmecken. Wenn in Oberrotweil am Kaiserstuhl die Lösswände golden leuchten und der Wind vom Rhein rüberzieht, dann ist das genau das Terroir, das Konrad Salvay in seine Flaschen übersetzt. Er steht für kompromisslose Burgundersorten vom Kaiserstuhl. Kein Schmelzscham, kein süße Schleier, sondern Struktur, Kripp und salzige Länge. Seine Weine sind wie Konrad selbst keine Lautsprecher. Sie sind wie ein Flüstern mit Nachdruck. Und dieses Flüstern, das hört ihr heute aus dem Gutshof Valentin. Philipp Wittmann hat das historische Ensemble hier in der Nachbarschaft zum Weingut Wittmann in Westhofen mit viel Respekt vor der Historie und Liebe zum Detail aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Ein Ort mit Seele für Veranstaltungen, aber auch für die Aufzeichnungen von Born to be Wine. In diesem Sinne, viel Spaß und Chin Chin.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich kommen durfte.
Fängt schon gut an.
Das ist in Anführungszeichen der normale Leclerc Brion. Eigentlich ein kleines Champagnerhaus mit nur ein paar Hektar, biodynamisch. Eva hat von Anfang an gesagt, okay, kaufen. Möchte sie gerne haben. Mhm. Seitdem habe ich eigentlich immer ein bisschen was davon im Keller, weil es hat Finesse, es hat auch ein bisschen Schmelz, sodass es jetzt nicht so diese dürre Geschichte ist und es hat vor allem nicht diesen Ton, den viele der großen Champagnerhäuser haben, wo so ein bisschen von der Hefe nach dem Degagement so einfach so in der Flasche drin stecken bleibt und so ein bisschen drüber gelagert ist. Sondern es ist pur in seiner Frucht und filigran und das finde ich sehr schön.
Bist du mit Champagner immer zu kriegen? Ist das jetzt eine blöde Frage oder warum kommst du so?
Nee, Champagner ist sicher, wenn du ein bisschen müde bist und sonst was und dann so ein Glas Champagner, wenn kein Riesling gerade da ist. Das kann so ein bisschen wecken. Ist aber, finde ich, auch schon übertrieben worden.
Ja.
Gerade wenn du Champagner hast aus so großen Jahrgängen, also mengenmäßig großen Jahrgängen, sagen wir mal so rum, dann hast du oft einen Wein, wenn du jetzt die Kohlensäure wegdenkst, dann ist es ja manchmal wie so ein leicht oxidativer Weißwein und manchmal auch relativ in großen mengenmäßigen Jahrgängen nicht viel Stoff.
Dürr, kann dürr sein.
In dem Augenblick habe ich dann doch lieber einen Stillwein. Es gibt da immer Phasen, da bist du selber fit, was Probieren betrifft, dann bin ich mal nicht so fit und gerade wenn ich nicht so fit bin, dann nehme ich auch im Champagner nicht so viel wahr. Da war ich mal auf einer Veranstaltung und da habe ich auch so gedacht, oh, heute riechst du aber nicht viel. Und er hat dann auch gesagt, diese Eleganz, die Finesse, das ist so ihr, wo sie hinwollen und immer feiner werden. Und ich habe gedacht, wenn es noch feiner wird, dann ist es ja fast Wasser.
Nicht mehr da.
Ja, also
Ja, wenn man mit Grauburg und der Große dann ist das so. Und nein, aber ich kann das total nachvollziehen.
Da habe ich aber Glück gehabt, nebendran stand ein anderes Haus. Bin ich darüber und habe gedacht, okay, mal gucken, ob hier was ist. Ja. Und es war, wenn mir einer ins Gesicht schlägt, zu viel kam dann auf einmal. Okay, ich rieche doch
das. Okay, es war wohl doch sehr fein da drüben.
Das sind die Momente, die ich überhaupt nicht leiden kann, wenn ich meine, ich würde nichts wahrnehmen.
Ja.
Also ich meine, so gerade zur Erkältung und so sagen, kann ich das schon mal gar nicht leiden.
Ja.
Ich bin so voll der Händewascher und was weiß ich, weil ich immer riechen und schmecken möchte. Die Wahrnehmung im Alltag, natürlich auch wegen dem vielen Wein, hängt doch sehr stark damit zusammen. Und gutes Essen ist ja auch nicht verkehrt.
Also ja, für euch auch eigentlich so eine Erkältung ist ja fast ein Berufsrisiko.
Ja,
ne?
Das brauchst du nicht.
Jetzt so im Januar oder so, ne? Wenn ihr eure Weine ständig probieren müsst, wie die so.
Es gibt einen alten Spruch, der heißt, nie krank ist nicht gesund. Der Körper muss sich ja weiterentwickeln und dafür braucht man die Viren. Aber es gibt Phasen, wenn du irgendwas am Abstimmen bist oder sowas, da magst du es nicht.
Ja. Ich hatte das Glück, toi, dass mir das bei Corona nicht so ging. Aber es hätte mich wahnsinnig gemacht. Also ich, wie gesagt, ich war da aggro und hoffe sehr, dass mir es nie passiert, dass ich irgendwie da mal in die Bredouille komme. Weil dieses Wahrnehmen über den Geruch und den Geschmack, das ist für so einen Winzer doch schon ein ganz Großteil von seinem Leben, muss man schon sagen.
Das ist schön, wenn jemand stark Aftershave auflegt oder jemand stark parfümiert ist.
Ja. Das mag ich ja gar nicht. Und ich habe heute ein bisschen Parfum benutzt. Also ich weiß, man darf das eigentlich gar nicht bei euch.
Mich stört das nicht. So, ja. Wenn es gut riecht, ist es mir lieber, wie wenn einer büffelt.
Ja. Der hat einen Rucksack.
Ja, also zum Wohl.
Auf den schönen Spruch schenke ich mir nochmal nach. Den fand ich nämlich wirklich gut.
Konrad, du kommst ja eigentlich vom Kaiserstuhl.
Ja.
Ja.
Eigentlich.
So, eigentlich. Und bist jetzt hier im Riesling-Gebiet? Verkraftest du das überhaupt?
Ich freue mich.
Freust dich? Ich freue mich,
ja. Das klingt jetzt fast schon so, als ob er jetzt im Riesling mit ihm arbeiten würde.
Nee, Gebiet, habe ich gesagt. Ja. Gebiet. Ja. Nein, nein, nein. Also du bist ja der Burgunder-Spezialist, Gott, sagt man.
Weißt du, man wird zum Burgunder-Spezialist, weil man alles andere aufhört. Nicht, weil man das besonders gut kann.
Sondern, vielleicht auch beides, ne?
Ja. Das ist auch so ein Tiefstapler, oder?
Der Konrad ist unheimlich überlegt, wenn er redet. Aber da ist unheimlich viel drin und du musst genau zuhören. Also wir haben mal mit unseren Westhofener Winzern haben wir mal eine Tour nach Baden gemacht.
Ja.
Und da haben wir Konrad besucht. Und das war auch im Winter, im kalten Keller gestanden, ein paar Weine verkostet. Er hat ganz leise geredet, hat so erzählt, was er macht, hat so, ja, als ob es völlig unbedeutend war, aber du hast eigentlich genau jedem Wort zuhören müssen, weil es einfach hochinteressant war. Ich bin heute sehr gespannt auf die Weine, weil ich habe die Salbeiweine auch so ein bisschen im Kopf, dass es keine aufgetretenen Weine sind, sondern das sind auch Weine, die kommen mit einer Selbstverständlichkeit über ihren Inhalt, über ihre Textur und zeigen so eine große Klasse, ohne aufgeregt und aufgewühlt und laut zu sein. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall beim Winzer genauso. Ja.
Ich bin nie gern einer, der im Rampenlicht steht. Oder
na, willkommen bei Born to be Wine. Schön, dass du da bist.
Ihr sitzt ja sonst auch rechts und links neben mir keiner. Das heißt, auf der Bankseite bin ich allein zu meiner. Also ich weiß gern einen anderen Vortritt. Mhm. Wie mein Vater das vorgelebt hat, wie ich dann versuche, seither das weiterzumachen. Wir haben früher Weine gemacht oder versuchen es eigentlich immer noch genauso zu machen. Der Wein soll dienen dem Essen, dem Abend, dem möglichst langen Abend. Also kann es kein Wein sein, der dich kaputt macht. Es kann kein Wein sein, der mit dem Essen kämpft. Und so war das bei uns dann auch, dass man versucht hat, alles, was zu sehr aromatisiert, am Wein wegzulassen. Mhm. Das ging bei uns früher los, die sehr gekühlte Gärtemperatur. Ich war der letzte Praktikant von Hans-Günter Schwarz. Ja. Cool. Dann hat er hingeschmissen. Da war er
bei Müller-Cattois. Aber das war nicht nur ein Praktikum, man war es länger bei Müller-Cattois,
oder? Ein halbes Jahr.
Ah, okay.
Das war das siebte Semester während dem Studium. Mhm. Mhm. Das war der Zenit eigentlich des feinen Aromas, mit einer dienenden Süße damals beim Riesling.
Ja.
Und dann kam ich nach Hause und habe das mal mit Burgunder alles ausprobiert. Und dann merkst du, ey, funktioniert gar nicht. Aha. Wir haben den pH-Wert nicht von den Weinen. Wir haben die Böden nicht auf der Hart. Also überhaupt alles, was ich dort gelernt habe, hat bei mir nicht funktioniert. Und dann ein Jahr später, dann kam jemand vom Weinbauinstitut, der beim Weinbauinstitut gearbeitet hat, dann probiert bei mir einen Müller-Thurgau.
Ja.
Und sie sagt, Konrad, der ist doch mit der VB1 von Fermi-Cru vergoren. Dann gucke ich sie an und sage, ja. Und es war für mich dann auch wieder so ein Schockmoment, wo ich gemerkt habe, okay, du hast die Weine so stark vorgeklärt, du hast denen so viel genommen, dass du hinterher mit einem Zutat einer Hefe den Wein so stark geprägt hast, dass der eigentlich nicht mehr von dem ausgeht, wo wir herkommen, sondern den hast du so sehr durch Fremdeinfluss verändern lassen.
Ja.
Und das sind solche Momente gewesen, wo ich dann selber gemerkt habe, das kann es nicht sein für uns.
Jetzt haben wir von dir was im Glas, juhu.
Jo, und zwar geht es gleich mit einem großen Gewächs los aus der Lage Oberrottweiler Eichberg, Jahrgang 22, in Grauburgunder. Grauburgunder ist sicherlich, da muss Konrad was zu sagen, natürlich am Kaiserstuhl im Besonderen eigentlich der Klassiker im Weißwein. Ja. Und eigentlich muss man auch sagen, dass dieser Erfolg, den der Grauburgunder heute feiert, nicht am Pinot Grigio aus Italien liegt, sondern von der Güte her aus Baden kommt. Das waren auch die ersten deutschen Grauburgunder, die für Furore gesorgt haben.
Wenn du im Kaiserstuhl groß wirst und im Kaiserstuhl irgendwann in einem Weingut arbeitest, dann musst du dich auch mit dem Grauburgunder auseinandersetzen. Mhm. Dann gibt es entweder die Chance, lern es zu lieben oder hör's auf.
Also viele Winzer haben ja ein gespaltenes Verhältnis zum Grauburgunder, ne? Also außer die Winzer, die vom Kaiserstuhl kommen.
Man muss das aber auch wirklich unterscheiden. Und das war das, da komme ich wieder auf unsere Winzertour. Mal gucken, wir werden schon öfter drüber reden heute. Zurück, die wir mit unseren Westhofenern gemacht haben. Und ich habe noch nie an einem Tag so viel gute Grauburgunder verkostet wie an diesem Tag. Also das ist wie immer die Frage der Herkunft, die Böden, die Klimatik, die Adaption der Rebsorte an diese Landschaft und das, was die Winzer draus machen.
Ja.
Und nichts gegen den rheinhessischen Grauburgunder, der mit seiner Frucht und seinem Schmackes durchaus ein sehr süffiger, angenehmer Weißwein sein kann, der vielen Menschen Spaß macht. Den sollte man auch gar nicht in die Tonne treten, sondern das hat auch was. Aber hier reden wir eben über Herkunftswein, der, glaube ich, tatsächlich was erzählt und es schafft, Terroir zu transportieren. Und in dem Zusammenhang wäre halt jetzt meine Frage tatsächlich, der Eichberg, wie kann man das beschreiben?
Ich habe jetzt mal mitgebracht, warmes Jahr, dieser hier. Sehr warme Lage. Mhm. Also es ist mit der wärmste Standort, den wir haben. Und zusätzlich noch, der Eichberg ist vom Boden her ein Lavaboden und hat Vulkanasche obendrauf. Und diese Vulkanasche im Eichberg gibt noch mal was, sagen wir, noch was Generöseres, vielfältig Komplexes. Von den Anlagen her sind wir so reich und vieh und mächtig eigentlich wie möglich. Wir waren früher immer in Deutschland, ich meine, in Deutschland wurde alle Forschung in Geisenheim war hauptsächlich auf dem Riesling. Was ja richtig ist, und das die Hauptsorte ist in Deutschland und auch Sorten, die, sage ich jetzt mal, in der Welt des Rieslings sich wiederfinden, wenn man über Hängzeit redet, über Vorklärung, all solche Komponenten, Gärtemperatur. Was die Hängzeit betrifft, war es für uns mal wahnsinnig wichtig, dass wir von diesem Prädikatsystem weggekommen sind. Erst dann haben wir richtig angefangen zu probieren, wie schmecken denn die Trauben, ab wann lesen wir denn? Und konnten dadurch auch mal uns freimachen von der Spätlese oder Auslese trocken, die ja früher eigentlich als der Zenit des Weißweins so galt, die trockene Auslese. Das war für uns mit Grauburgunder, wenn du dann nicht als Gegenpol neues Holz oder so irgendwas gebracht hast, dann konnten es unglaublich ermüdende Weine sein. Der Mensch hat sich, oder der Deutsche hat sich auch verändert, wie viel Energie braucht er denn? Früher warst du viel mehr körperlich tätig, heute ist man vorwiegend sitzend tätig. Das heißt, auch der Energieumsatz im Alltag, würde ich mal behaupten, ist zurückgegangen. Und dann ist auch dieser reiche Wein, früher Ruhländer, dieser reiche Wein wurde dann auf einmal gemieden. Boah, macht mich müde.
Das heißt, Grauburgunder ist was für Sportler.
klar.
Jetzt,
aber ich finde den doch auch straff irgendwo, ja, oder?
Ja, natürlich, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Wenn du das jetzt so siehst, früher haben wir, mein Vater hat in seiner Karriere nie vor seinem Geburtstag mit der Lese begonnen. Das war der 22. September. Und heute sind wir,
sagen wir fertig wahrscheinlich am 22. September.
Also wir fangen immer vorher an.
Ja.
Und sicher 3 aus 10 Jahren sind wir am 20. schon fertig. Sogar dieses Jahr. 21. September war bei uns der letzte Lesetag.
Okay.
Genau, vor einem Kurz. Aber dann war auch ein alles ganz schlechter Sonntag. Sonntagnachmittag in Niesel. Die letzten
dann
2 Stunden
in Niesel. Bin ich ein paar Stunden vorher fertig und ich bin samstags abends fertig gefahren. Was auch extrem ungewöhnlich für uns war.
Also gut, wir haben dieses Jahr gar nicht so früh angefangen. Ich glaube, die Pfalz hat ja viel früher angefangen als wir. Will sagen, früher haben wir 6 Wochen, 8 Wochen Lese gehabt. In unserem Betrieb sind wir eigentlich mit 20 Lesetagen inzwischen, das ist die Lese. 20 Lesetage auch nur deswegen, weil wir noch den Weißburgunder haben, der als spätestes reift. Als wir dann festgestellt haben, okay, jetzt lesen wir nicht mehr nach dem Mostgewicht, sondern lesen mal, wie es schmeckt und probieren die Beeren. Wir fangen inzwischen dann an, wenn das Pelzige hinter den Lippen nicht mehr wahrnehmbar ist und der Gerbstoff ausreichend reif ist. Wir reden da von der Fachbegriff, von der phenolischen Reife.
Und ist es jetzt so, dass diese Finesse in dem Wein und der Spaß, den die Säure dann auch bringt, ist das Boden? Also er hat eine gewisse Kargheit und das bringt ihn auch auf diese schlanke Spur.
Wir haben grob zwei Böden. Löss ist für Frucht verantwortlich, Sortencharaktere. Vulkan ist Salz.
Ja, so, und das merkst du in dem Wein brutal. Und insofern, wenn du sagen, okay, 22 war ein trockener, warmer Sommer, ein reifes Jahr, frühe Ernte, frühe Reife. Die besten 22er sind im besten Sinne seidig in ihrer Textur geworden. Das ist interessant an dem 22er. Und im Übrigen finde ich das auch beim Riesling, die 22er momentan als junge Weine sehr schön sind. Also sind lecker. Und der Wein hat auch diese Seidigkeit, dieses samtig feine, aber dann halt auf der anderen Seite auch Kargheit und Zug.
Es ist ein Tannin.
Ja, auch. Ja,
aber es ist unglaublich dunkelrot.
Okay.
Also ist ein Tannin. Du hast 21, sagen wir mal, ein Fruchtjahr, viel Wasser, kühl. 22, mehr Sonne. Dann hast du schon leichte Anklänge wie 18, mehr Tannin.
Okay.
Dickere Beeren heute bei uns. Das heißt, das Lesen nach dem pH-Wert, Lesen nach der Säure ist wichtig, damit wir Frische behalten.
Ja.
Keine Meisterstandzeit mehr machen.
Dofi fragt zwischen rein. Beim Grauburgunder ist ja so, zumindest nach meiner Erfahrung, das ist ja die Sorte, die sich fast am leichtesten auspressen lässt.
Ja.
Drückst du einmal drauf, ist der komplette Saft drauf, machst tschack, weg damit.
Ja, ja klar, du kennst die Warner und Riesling, kenne ich nicht.
Ja, den Warner brauchen wir jetzt gar nicht mehr reden. Beim Weißburgunder ist halt wirklich, beim Grauburgunder ist halt wirklich so, die Beere gibt den Saft eigentlich sofort frei.
Ja. Okay.
Das heißt dann umgekehrt für dich auch, dass du sagst, okay, der Pressvorgang muss einfach nur wirklich kurz und knackig, also nicht knackig, kurz und schon sein. Schön. Oder siehst du einen Vorteil, da noch irgendwie dann trotzdem auf Zeit zu spielen?
Ich war ja auch Praktikant zwischendrin mal bei Zinthumbrecht. Und der hat mich mal in dieses lange Pressen eingeführt.
Ja.
Da ich gesagt, wenige Schaltervorgänge und dann lang.
Ich mache das beim Riesling und finde das geil, aber im Grauburgunder.
Okay. Und dann kriegst du so ein bisschen Farbe.
Ich habe ja null Ahnung und viele, die uns zuhören, auch nicht. Also, was ist es? Weniger Schaltvorgänge? Also
Scheitern. Weniger drehen.
Also, okay. Schau, du hast normalerweise haben wir ja heute nicht mehr diese alten klassisch statischen Pressen, diese Korbpresse, wo einfach nur mit Druck der Kuchen runtergedrängt wird, sondern du hast eine Tankpresse und da hast ein innenliegendes Tuch, was mit Luftdruck gegen die Saftkanäle drückt.
Okay.
Und so wird da so entsaftet, werden die Trauben entsaftet. Das funktioniert aber normalerweise nicht, dass du das mit einfach nur da drauf drücken entsaftet bekommst, sondern du scheiterst dann. Das heißt, dieser Tank rotiert und krümelt quasi den kompletten Kuchen wieder auf.
Okay.
Um dann von Neuem wieder zu drücken.
Okay.
Und dann geht der nächste Saft raus.
Okay.
Und wenn du auf dieses Krümeln verzichtest, so oder so gut wie verzichtest, dann brauchst du viel, viel länger mit niedrigem Druck, bis dieser Saft dann relativ statisch langsam abläuft.
So durchläuft. Okay,
genau.
Verstehe.
Und das ist der Punkt. Und meine Frage war jetzt halt eben die.
Also du krümelst weniger, du lässt durchlaufen.
Genau.
Und du hingegen machst...
Er sagte, dass er das auch für sich interessant findet.
Okay,
meine Frage war die, da der Grauburgunder, wenn du die Beere nur anguckst, schon macht und der Saft draußen ist, war die Frage, ob er dennoch beim Grauburgunder dann auch sagt, ja.
Ich gebe dem Zahl.
Ich bin immer ein Fan von Gerbstoff.
Okay.
Für mich, was macht denn Sinn? Warum trinke ich denn einen Wein? Der Alkohol im Wein ist eigentlich viel schwerer oder viel unsauberer als der Alkohol im Wodka. Trotzdem trinke ich gerne Wein. Lieber als einen Wodka.
Ich auch.
Warum?
Wir alle hier.
Für mich sind es eigentlich die Gerbstoffe.
Okay.
Und gerade der Grauburgunder. Die Beere ist kleiner als der Weißburgunder. Die Beere hat Farbe. Also ist eine dunkle Beere. Gerade der Grauburgunder ist eigentlich für mich einer, der viel Gerbstoff anbietet. Wo macht der Gerbstoff für mich Sinn? Da ich jetzt wieder von dem Gastronomischen komme. Wir machen Diener zum Essen. Diener des Essens, ist der Grauburgunder super gut, wenn du ein sehr fettes Essen hast. Ein Risotto, Nudeln mit einer kräftigen Käse, also Pecorino Parmesan drin. ein Fettfisch oder sowas, mhm, oder in unserem Breiten, wenn du mal ein Fleisch hast mit ordentlich Fett dabei, mhm, dann hilft dir der Grauburgunder, das zu verdauen durch seinen Gerbstoff, mhm, weil das dann das Fett nicht so verklumpt im Magen.
Okay.
Deswegen suche ich beim Grauburgunder auch so ein Pressen.
Genau. Ich merke, wie gesund er ist. Kann ich noch mal einen Schluck haben? Ich habe gerade.
Also,
ich merke,
so einen Grauburgunder hatten wir schon lange nicht mehr. Guck mal.
Dankeschön.
Bei diesem Wein bin ich jetzt, mhm, weggegangen von der Tankpresse, mhm, sondern habe mir wieder so alte Spindelpressen besorgt.
Oh, okay.
Und die rotieren unglaublich viel.
Ja.
Die gehen vor allem, das ist so, also die Tankpresse, ja, läuft so. Und die Spindel so. Das ist schon wirklich anders.
Okay.
Also ich suche jetzt jede Menge Gerbstoff.
Ja.
Ich hoffe, das Geräusch kam in der Regie gut an.
Ja. Sonst können wir es nochmal unterlegen.
Können wir nochmal nachvertonen.
Für mich ist dann eben dieser Pressburger, was kann ich denn rausholen? Ich kann aus den Beeren, wenn die Beeren halt reif sind, wenn die Kerne reif genug sind, dann hole ich nichts Schlimmes raus, sondern möchte ich eigentlich möglichst viel Angebot, mhm, haben. Die Gerbstoffe, das tut man sich leichter, wenn man die polymerisieren lässt, dann, mhm, sind sie nicht mehr ganz so hart. Als Jungwein ist es schrecklich zu trinken, sowas.
Also es braucht dann
Luft.
Du brauchst dann den Sauerstoff wieder, mhm, um im Prinzip diese Bitterstoffe, diese phenoligen Stoffe zu oxidieren, und, mhm, dann gehen die wieder weg sozusagen.
Okay.
Ja. Und lässt natürlich einen Wein langsam reifen, ja, weil das natürlich, ja, verhindert, dass Frucht verloren geht. Mhm. Das ist alles gepackt. Und wenn du so ein Gerbstoffgerüst um einen Wein hast, dann zieht sich dieser Gerbstoff ganz langsam über die Zeit raus.
Mhm.
Und erst dann geht der Wein auf und zeigt letztendlich seinen Fruchtkern und seine Aromenwelt.
Also deine Weine darf man gut weglegen, paar Jahre.
Super dekantieren. Normalerweise, ja, ist das jetzt auch ein Stil, da kannst du die Flasche eine Woche, zwei, drei im Anbuch lassen.
Ja.
Ich habe hier ungefähr ein Viertel, haben wir mal ausprobiert, unter Flor auszubauen. Das heißt, dass du dann die Fässer nicht auffüllst.
Ja.
Du guckst, haben wir den Alkohol, haben wir den pH-Wert, haben wir das Gerbstoffpotenzial,
okay,
um eine gute Florhefe anzusiedeln. Das ist eigentlich im Jura, gibt für die großartigen Version. Und das wollte ich mal wissen hier. Das ist der dritte Versuch.
Und?
Wo Flor mit drin ist.
Ah, ja. Okay.
Also wir haben 20 angefangen. 21, 22. Und bisher hat es geklappt.
Okay,
also das
musst du auch nochmal erklären.
Ja, pass auf. Man muss jetzt aufpassen, dass wir einen Fehler nicht machen. Wir werden jetzt ein bisschen technisch, aber,
ja,
hochinteressant technisch,
ja,
weil,
ja,
letztendlich,
ja,
geht es da eigentlich um Natur.
Ich habe das noch nie gehört.
Um Naturvorgänge im Wein, die unheimlich bereichernd sind und die für die Langlebigkeit und für die Originalität dieses Produkts sprechen.
Ja.
Ja, weil Wein auch unheimlich viel aushält. Du hast natürlich den Vorteil, dass der Alkohol auch konserviert und letztendlich nicht zulässt, dass über solche Prozesse, wo du Luft ins Spiel nimmst, irgendwas Schlechtes, Negatives passiert, dass du Sorge haben musst, dass jetzt irgendwie deshalb irgendwelche Bakterien die falschen Dinge tun.
Mhm.
Aber meine Frage übers Pressen kam daher vom Verkosten, dass du von der Wahrnehmung im Mund, wenn du das in einem schwarzen Glas bekommen hättest,
mhm,
hättest du auch überlegen können, ist das weiß oder rot?
Mhm.
Ja? Und warum diese Assoziation? Weil du natürlich ganz fein diese Tanninstruktur,
ja,
auch, mhm, im Mund wahrnimmst.
Ja.
Du könntest jetzt auch gehen nach Norditalien und dort in so ganz im Friaul, bei so wirklich großen, klassischen, weißen Weinen hast du ein ähnliches Mundgefühl.
Mhm.
Insofern ein beachtlicher Wein, weil er einfach so, auf der einen Seite, ich habe vorhin das Terroir angesprochen, ich finde dieses karg, mineralische, die schöne Säure, die Frische, die dann da ist. Auf,
mhm,
der anderen Seite haben wir diesen ganz anderen Aspekt, dass wir über die Gerbstoffe kommen, dass wir über ein Mundgefühl kommen, was außergewöhnlich für einen,
mhm,
Weißwein ist. Also es ist schon eine komplexe Geschichte. Und jetzt kommt auch noch das Thema Flor hinzu.
Das müssen wir auch erklären.
Am Ende ist es so, normalerweise ist das Weinfass komplett
voll,
also, mhm, in unseren Regionen, sodass,
und wenn da was weggeht, füllt es wieder auf.
Genau, sodass an der Oberfläche kein Sauerstoff einwirken kann auf den Wein.
Mhm.
In dem Moment, wo ich aber ein Fass nicht auffülle, geht ja immer ein bisschen was verdunstet über die Mikrooxidation vom Holz,
mhm,
entsteht eben eine größere Oberfläche,
mhm,
ein Kontakt zum Sauerstoff. Und diese sogenannten Florhefen sind eben Hefen, die in der Kombination mit Sauerstoff und dem Wein wachsen können.
Das passiert natürlich.
Das passiert natürlich. Mhm. Und das gibt dann wie so ein, das ist am Ende wie eine Abdeckung hinterher über wie eine Haut über den Wein. Also das ist so weiß-gräuliche Schicht, die da oben drauf sich bildet.
Okay.
Im ersten Moment würdest du sagen, wollen wir das jetzt wirklich?
Riesling-Winzer ist es.
Also ich meine, ich bitte nicht, aber. Nein, aber es ist halt, wie gesagt, also es sind teilweise klassische Produktionsmethoden auch.
Du brauchst Zeit.
Ja. Mhm.
Für einen Vangeon braucht man 6 Jahre und 4 Monate. Liegt der unter Flor und ist meist einer der höchst analysierten Weine bis zum Fülltermin. Denn gerade im Château Chalon in diesem Gebiet, was ist die Gefahr, wenn die Florhefe quasi bricht oder wenn die offene Stellen bildet, wenn die nicht komplett abschließt?
Nicht komplett durchgängig drin liegt.
Dann haben wir die Luft am Wein.
Aha.
Und wenn wir Luft am Wein haben, dann können die negativen Mikroorganismen angreifen.
Okay.
Und dann kann sich auch Säure bilden. Mm. Also ganz erhöht flüchtig oder Essigsäure, was du dann als Essig wahrnimmst, kommt dann auch im Wein vor.
Also es ist nicht ungefährlich.
Es ist ein Spiel.
Ja. Das macht dir aber Spaß.
Ich bin einer, der sich schnell langweilt.
Ich habe das Gefühl, da habe ich 2 jetzt am Tisch. Das passt ja gut.
Ich könnte ja jetzt sagen, im Grauburgunder, da könnte ich ja mal probieren. Das ist schon so, du musst, wenn du so arbeiten möchtest, musst du hochgradig sauber arbeiten, du musst detailverliebt sein und du musst wirklich gucken, dass du das so machst, dass die Natur auch den richtigen Weg geht. Aber Wein ist ein Produkt, was das kann.
Mhm. Proben nimmt man dann nur mit ganz, ganz dünnen Pipetten. So wie du mit was dickem reingehst.
Du stichst ja durch quasi dann.
Wühlst du zu sehr auf.
Und verletzt ja auch dann diese
Florschicht verletzen.
Ja. Mhm. Am Ende ist es leider immer so, großer Wein braucht Zeit.
Ja.
Und irgendwann sagt man, was ist denn euer Stil? Bei uns ist der Stil gekommen einfach durch so ein paar Sachen, die passiert sind, und auf einmal hat man dann einen Stil.
Naja.
Also glaub ich dir das nicht.
So ganz
das glaube ich jetzt nicht.
Also, 7 Winter 2016.
Ja. Was war 2016? Es war eine relativ große Ernte bei uns, sowohl feuchter Jahrgang, auch intensiv vom Pflanzenschutz damals. Ertrag war gesund bei uns. Gesund meine ich reichlich. Und dann hatte ich da Wein. Das ist mir jetzt zu schade, um irgendwo abzustufen. Es reicht mir noch nicht für eine Einzellage.
Mhm.
Aber es ist auch kein Ortswein oder sowas. Und dann wusste ich nicht, was mitmachen. Und da habe ich mich an den Hans-Günter Schwarz erinnert. Und er hat zu mir gesagt, Konrad, manchmal ist es wichtig, im richtigen Moment das Falsche zu unterlassen. Ich bin ja eh ein fauler Winzer. Also habe ich halt nichts gemacht. Dann habe ich ihn fast liegen lassen. Und dann habe ich den in der Summe, ich glaube so nach dem 5. Jahr, habe ich gedacht, okay, 16, jetzt lässt so langsam dieses zu säurereiche los. Es kommt Struktur, es bildet sich um. Aber dann waren wir schon bei 5 Jahren und dann habe ich ja gedacht, komm, jetzt kannst du mal so ein Jahr siebt. Ihr seid ja hier die Dynamiker, Biodynamiker, jetzt kannst du mal so ein Jahr siebt liegen lassen.
Okay.
Und so kam das dann zu dem ersten 7 Winter bei uns.
Ah, okay, deswegen heißt er 7 Winter, weil dann 7 Winter quasi im Fassglas liegen.
80% Grauburgunder und 20% Chardonnay.
Verrückt.
Der Wein hat wahnsinnige Frische.
Mhm.
Der Wein hat aber auch einen Schmelz und eine Cremigkeit.
Das stimmt.
Dass du halt sagst, okay, das kannst du einfach jetzt auch in großen Schlucken genießen. Mhm. Und das ist unheimlich angenehm.
Und es macht eben trotzdem nicht müde, ne? Es macht trotzdem, hat man Bock auf den nächsten
Schluck. Für was war denn 16 typisch? 16 war typisch für reicher Gerbstoff. 16 war typisch für Säure. 16 war typisch für Duft.
Mm.
Das kannst du in dem Wein alles wiederfinden. Als der frisch gefüllt war, war er überholzt.
Mm.
Aber das habe ich oft schon erlebt. Weißweine, wenn die mal überholzt sind, die können das integrieren. Ein Rotwein einmal überholzt, habe ich das Gefühl, für immer überholzt.
Okay.
Oder zumindest Spätburgunder ist so.
Sag mal, du hast jetzt ja den Hans-Günter Schwarz schon 2-mal erwähnt.
Mm.
Es war ein ganz großer, ne? Der, oder?
Auch die
Weinbranche unglaublich geprägt hat, oder? Oh. Kann man so sagen, oder?
Wie viele Riesling-Winzer in der Pfalz und in Hessen sind denn bei ihm in der Schule gewesen?
Also ich sag mal so, wenn alleine ein Hans-Jörg Rebholz, der selbst Generationen von Winzer ausgebildet hat, dort war.
Einer der ersten Lehrlinge.
Sagt das unheimlich viel aus. Und also der Hans-Günter Schwarz war jenseits der Tatsache, dass er unheimlich Gefühl hatte für den Wein, für die Situation, für den Weinberg einfach auch ein beeindruckender Mann, weil er eine unheimliche Herzlichkeit hatte und auch eine unfassbare Freude daran hatte, jungen Menschen was auf den Weg mitzugeben, weil das machst du ja nicht so aus dem Nichts raus. Da musst du dich schon um die Leute auch kümmern. Und für mich war es so, ich habe den Hans-Günther Schwarz kennengelernt, da war ich dann schon einer von diesen Jungen, die in der öffentlichen Wahrnehmung standen. Und der war aber mir gegenüber super herzlich, war neugierig, hat sich direkt mit mir ausgetauscht. Ich habe ihn dann auch immer wieder ein paar Sachen gefragt. Und dann hat er entweder gesagt, es ist genau richtig, oder er hat gesagt, also hast du gemerkt, das ist, wenn du mit ihm über Wein gesprochen hast, hat der innerlich, war der sofort drin. Mhm. Also es war ein beeindruckender Mann gewesen, der, glaube ich, den Stil des Pfälzer Rieslings vor allem, aber auch vielleicht generell des deutschen Rieslings schon mitgeprägt hat. Mhm. Natürlich in einer Zeit, in der die Frucht im Wein ihre erste große Zeit hatte. Es ging in den 90er Jahren, aber auch Anfang der 2000er noch, das ist dann so ein bisschen gekippt, ging es vor allem um finessenreiche Traubenfrucht, die wahrnehmbar ist im Wein, das pure, filigrane, feine, kristallklare Element.
So Ehrigkeit über alles, wenn man so will.
Ja. Mhm.
Und hat ja Erfolge gefeiert, die schier unerreichbar sind.
Ja.
Die Jahre haben ihm alle in die Karten gespielt, außer 2001, als ich dann da war. Da hat er zum ersten Mal in seinem Leben biologischen Säureabbau im Keller gehabt.
Okay.
Oh, Jesus. Oh. Er wusste auch gleich entschuldigen.
Wenn die Partner kommen.
Du hast ja jetzt gesagt, Mensch, eigentlich konntest du alles, was du dort gelernt hast, jetzt gerade nicht auf den Grauburgunder anwenden. Aber was hast du dort mitgenommen? Was war also, so das Stärkste?
Na, sag mal, die Liebe zum Produkt. Und das auch über das Produkt nachdenken, sich darauf einlassen. Er war damals auch ein Träumer. Ich bin kein strukturierter Mensch. Und für mich, wenn ich jemanden sehe, wo ich glaube, dass der auch über das Träumen kommt und so Erfolg hat, dann fühle ich mich da schon wohl und zu Hause.
Mhm.
Und dann kann ich mich so mir auch viel eher anvertrauen als anderen, die viel, viel sag, klarer, strukturierter oder
alles,
ein Stück weit sogar berechnender sind.
Ja.
Also ich bin bei einem berechnenden Menschen bin ich hoffnungslos verloren. Ja, ich brauche jemanden, der... Ja, Wohlgefühl,
ja. Ja, hoffentlich fühlst du dich jetzt hier wohl, ja. Konrad. Ja,
wunderbar.
Danke. Ja,
lässt sich im Moment nicht ändern. Es gibt jetzt ein kleines Schockerlebnis, weil ich euch einen ganz blutjungen Wein mitgebracht habe, der noch nicht mal im Markt ist.
Ui.
Aber ich das Bedürfnis habe, das einfach mal zu zeigen. Und zwar gibt es eine neue große Lage bei uns im Sortiment, Gundersheimer Höllenbrand. Die wow. Nachbarlage von Moorstein, etwas windoffener gelegen, etwas mehr Höhenlage auch. Kalksteinboden, Tonmergelauflage. Mhm. In der Reife verzögert später als Westhofen. Klimadaten dann eher so, also die Erntedaten, wenn ich mit meinem Freund Daniel Wagner telefoniere, wenn der dann so in seine großen Lagen geht, dann bin ich auch im Höllenbrand so ungefähr. Okay. Also auch so ein bisschen logistischen Vorteil, weil wir ja vorher in Westhofen lange zu tun haben und am Schluss kommt dann eben der Höllenbrand.
Mhm.
Die Lage ist schon immer besonders. Ich war dort darin nicht begütert. Wir haben über die Flurbereinigung die Chance gehabt, dort Flächen zu erwerben. Und das braucht natürlich noch Zeit, weil natürlich das Rebalter dann eine gewisse Rolle spielt.
Mhm.
Jetzt haben wir immer noch die Situation, die Reben sind immer noch verhältnismäßig jung. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man jetzt doch merkt, die Charakteristik der Lage ist plötzlich da.
Mhm.
Und jetzt haben wir natürlich 2024 einen kühlen Jahrgang.
Mhm.
Eigentlich hätte man Höllenbrand in so einem Jahr wie 23 erstmals bringen müssen, wo diese Kühle und Finesse, die Lage auszeichnet, ein besonderes Plus ist.
Mhm.
24 ist ein Jahrgang, der an sich schon eher mit seiner kühlen mineralischen Textur kommt. Dann kommt ein noch kühlerer Höllenbrand. Aber das ist jetzt nun mal so.
Ja.
Wir waren einfach der Meinung, also wir haben als ich mit Georg das im Keller probiert und gesagt, okay, wir sind dieses Jahr soweit, dieses Jahr kommt die Lage aufs Etikett.
Mhm.
Das kommt jetzt in 2026, wird der Wein in den Markt geschickt und natürlich wandert er dann hoffentlich erstmal noch in die Keller. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil natürlich haben wir einen Wein, der so noch nicht trinkfertig ist, aber zum Verkosten, zum drüber sprechen, glaube ich, ist es schon durchaus wunderbar.
Der Lagenname suggeriert eigentlich nicht Kühle.
Nee, das ist ja das Größte.
Ja, genau, da hast du recht. Höllenbrand. Da hat er recht, ja.
Ist lustigerweise sogar so, dass der Höllenbrand eigentlich auch eine Lage ist, die vornehmlich Rotwein, vornehmlich Spätburgunder in der Historie eben hat. Kalk. Also die Gundersheimer Winzer, die Gundersheimer sagen auch, sie sind eine Rotweingemeinde. Ich konnte es nicht lassen, trotzdem auch ein bisschen Riesling anzulegen. Ich habe auch Pinot dort, wir probieren auch heute noch ein Pinot von da. Aber es ging mir dann so, dass ich irgendwie dachte, wenn das im Moorstein so gut schmeckt und hier ist ein bisschen kühler, dann ist das für mich ein Add-on, was in meinem Portfolio total Sinn macht. Tatsächlich ist es überschaubar. Ich habe 6000 Quadratmeter Riesling dort gepflanzt, die jetzt so langsam in das Alter kommen, dass sie anfangen, Spaß zu machen. Von dem Wein haben wir tatsächlich ein Stück Fass geerntet, das heißt 1300 Liter, also 1700 Flaschen oder so. Also keine große Menge. Aber mit diesem Jahrgang geht das Thema bei uns los und ich wünsche mir, dass wir es schaffen, über die nächsten Jahre der Lage entsprechend auch gerecht zu werden und die Lage auch ein bisschen zur Bekanntheit zu bringen.
Noch hat es ein bisschen, merkst du auch das Hefige, das Jugendliche, das Frische, eine tolle Säure.
Ja.
Tolle Duft auch. Blume.
Das ist auch immer nochmal ein Unterschied, ganz interessant. Wenn du Weine abfüllst, die meisten Weine sind ein Cuvée, ein Blend von verschiedenen Fässern, die zusammenkommen. Bei den kleinen Fässern ja sowieso, aber auch bei den klassischen, traditionellen Fässern ist es oft so, dass du verschiedene Fässer hast, die du zusammenbringst. Und so ein Single Shot, so ein Fass, was so nur ein Gebinde ist, hat immer noch mal so ein bisschen eine sehr eigene Identität und hat manchmal hat man das Gefühl, es ist schlanker und ein bisschen eindimensionaler, aber das kann auch was ganz Besonderes sein, wenn es so ist.
Also normalerweise sagen wir ja, jeder Wein, den ihr macht, ist irgendwie ein Cuvée, weil du ja vom Prinzip erntest zu verschiedenen Tagen, kommt in so, einzelne und in Gebinde dem, und in dem Fall
in
nicht.
In dem Fall an einem Tag ein Weinberg geerntet, abgepresst, in das Holzfass gelegt, aus diesem Holzfass kurz vor der Abfüllung von der vollen Hefe einmal filtriert, in den Fülltank abgefüllt. Ende der Durchsage.
Das ist das ja, wie die meisten Menschen glauben, dass ihr es immer macht, eigentlich. Ein Weinberg, zack, zack. Nein, ist schon was Besonderes, oder?
Ich sehe die Hefe wie eine Mutter. Und ich lasse die Weine länger auf der Mutter. Und in dem Moment, wo sie die Mutter loslassen, dann kann ich füllen. Jetzt ist es in meinem Fall, machen wir auch biologischen Säureabbau auf der Hefe. Die Weine sind komplett trocken. Ich glaube, 19 ist der letzte Jahrgang gewesen im Augenblick, wo ich meine Teilmenge filtrieren musste. Dadurch, dass wir Zeit haben und ich wieder zurückgegangen bin auf runde Fässer und nicht die ovalen, muss es nicht so weit fallen, die Hefe.
Es ist natürlich so, dass diese Thematik, dass ein Wein im Fass auf seiner Hefe ausreift, ist eigentlich tatsächlich so das, wo wir in der Historie herkommen. Das war früher der normale Weg, einen Wein auch so stabil zu bekommen, dass man ihn ohne Filter auch abfüllen kann. Da haben wir beim Riesling halt die Sondersituation, dass der Riesling eben normalerweise ohne den biologischen Säureabbau ausgebaut wird und da war es eben so, in den kühleren Regionen war es früher so, dass die pH-Werte vom Wein so niedrig waren, dass da keine Milchsäurebakterien auf die Idee kamen, den Riesling zu attackieren.
Den Keller nicht betreten.
Und das ist heute ein Stück weit anders. Mhm. Und für uns ist eine Filtration beim Riesling essentiell, weil wir eben nicht auf der Flasche Nachgärungen haben möchten. Weil wir eben die Säure, die im Riesling ist, auch erhalten möchten, vom Stil her. Und das ist halt ein großer Unterschied beim Burgunder. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, ich habe das ausprobiert, was es bedeutet, zu sagen, zumindest den zweiten Winter noch zu nutzen auf der Hefe oder auf der Feinhefe, habe ich beides probiert. Gibt es mir mehr, gibt es meinen Weinen mehr? Und dann bist du bei der Rebsorte Riesling wieder an einem Punkt. Riesling lebt von seiner Finesse, von seinem tänzerischen Element, von seiner Filigranität und von seinen Mineralien. Und mein Gefühl war, dass die Weine zwar mehr Speck auf der Rippe hatten, aber so ein bisschen das, was sie ausmacht, dieses prima Ballerina-artige, ein bisschen weniger hatten. Mm. Und das hat mich darin bestärkt zu sagen, ich neige dazu, den Riesling vor der neuen Ernte abzufüllen. Ich würde nicht ausschließen, wenn jetzt so ein Jahrgang wie 2010 oder 2013 käme, was besonders kühl ist, wo die Säure wirklich hoch ist, zu sagen, hey, wir brauchen mehr Zeit, um die Balance zu finden, um die Säure zu integrieren. Dann könnte es sein, dass ich sage, hey, braucht doch ein bisschen länger. Aber im Normalfall bin ich eigentlich super happy nach diesen 10 Monaten etwa, bis der Wein dann abgefüllt wird. Und ich glaube, wir haben vor allem auch nachhaltig bewiesen, dass die, dass das Reifepotenzial der Weine sich dadurch nicht irgendwie schmälert oder so, weil die Weine eben von ihrem Reifezyklus her, von ihrer Lebendigkeit und Langlebigkeit eigentlich das erfüllen, was wir uns wünschen. Und nichtsdestotrotz glaube ich auch, je kürzer man diesen Prozess des Ausreifens des Weins auf der Hefe gestaltet, umso mehr nimmt man ihm auch ein Stück Qualität. Zu kurz nimmt dem Wein ein Stück von seiner Seele.
Wenn du jetzt sagst, die Hefe ist für dich die Mutter und du wartest, bis die sich abgesetzt oder getrennt hat, wie lange dauert das so im Normalfall, wenn wir jetzt hier so hören?
Also ich brauche die 3 Winter.
Du brauchst die 3 Winter, das ist bei dir. Das ist dann auch ein Unterschied der Rebsorten, kann man doch so festhalten, oder?
Es hat mit den Rebsorten auf jeden Fall und mit der Region vor allem zu tun.
Ein Riesling würdest du jetzt auch nicht 3 Jahre vielleicht auf der Hefe liegen.
Ich kann beim Riesling nicht mitreden.
Ja.
Ich habe, mein Vater hat wunderbare Rieslinge gemacht. Ich glaube, den letzten, den wir gefüllt haben, war 2008. Ein Stück weit habe ich immer, wenn die Rieslinge gut waren bei uns, wusste ich nicht, warum sie gut waren. Und wenn sie nicht gut waren, wusste ich aber auch nicht, warum sie nicht gut waren. Also war so ein Zufall. Klar, ja. War 4 war bei uns schön, 8 war schön. Das sind so Jahrgänge.
Die kühlen Jahre. Auch, ja. Die kühlen Jahre, lange Vegetationszeit, gute Säuretextur. Ja.
Da hat es einfach gepasst. Ja. Ich war mal auf irgendeiner Veranstaltung und dann haben wir 8 gegen 7 probiert. Mhm. 7 ist ein Jahrgang, wo ich behaupte, der reift nicht so wie 8. Das heißt, du brauchst für Riesling auch aus meiner völlig, wie soll man sagen, eingeschränkten Erfahrung, ich glaube, Riesling kommt auch ein Stück weit, wurde selektiert in kühlen Jahrgängen. Dann hat Riesling auf einmal diese Verbreitung gefunden. Weil es früher, wir hatten es viel mehr mit Nässe zu tun. Riesling hat eine Bärenhaut, die relativ auch robust ist gegenüber der Burgunder. Wenn du jetzt den Burgunder siehst, der so schnell fault.
Und nur Wärme macht der Riesling nicht im Sommer, im Herbst. Die Bärenhaut schnell dünn.
Ich kaufe sehr, sehr viel Wein zum Trinken und ich muss gestehen, ich bleibe da meiner Spur. In den kühlsten Jahrgängen kaufe ich am meisten Wein. Trinken wir sie irgendwann später.
Aber in dem Zusammenhang auch da bist du halt wieder in der Situation, es kommt immer darauf an, von wo die Weine kommen und wie man es dann wahrnimmt. Ich persönlich würde zum Beispiel sagen, jetzt gibt es in Baden kaum Riesling, aber es gibt im Elsass jede Menge Riesling. Und da sind wir klimatisch ähnlich unterwegs.
Weniger Regen. Weniger Regen im Elsass
als im Kaiserstuhl. Und im Elsass kaufe ich kühle Jahrgänge, also 8, 10, 13, 15, das sind Jahrgänge, die unheimlich freuen. Und auch die 21er sind mit Sicherheit aus dem Elsass wieder sehr, sehr gut. Und die warmen Jahre sind ein bisschen anstrengend. Jetzt ist es aber bei uns zum Beispiel so, ich habe bei uns im eigenen Weingut den 8er Jahrgang, der war mir lieber wie der 7er, weil er eben mehr getanzt hat, weil er auch so ein bisschen... Frucht. Ja, und auch ein bisschen dreckiger war, weil die Hefearomen mehr da waren. Das ist noch so ein Seiteffekt, der dann irgendwie noch mit reinspielt. Und, aber am Ende muss ich sagen, heute, wenn ich heute 7 und 8 nebeneinander stelle, sind die 7er stärker. Die 7er sind das Jahr, was am Ende doch mehr Inhalt hat, mehr Textur hat, Stabilität in den Wein bringt. Und der ein oder andere 8er Jahrgang kippt jetzt so ein bisschen weg.
Okay.
Die sind, haben nicht mehr diese große Klasse, die sie immer hatten.
Also die Langstrecke,
und dann kommt jetzt und die 7er stehen im Glas, in einer Robustheit, in einem Selbstverständnis, in einer Frische, wo du sagst, okay, sorry, doch besser. Also das ist und aber das ist das, das ja. Also ich würde das jetzt nicht unterschreiben wollen. Ich kann habe zum Beispiel keine Ahnung im Moment, wie das, wie ich das im Elsass sehen würde. Kann sein, dass es da andersrum ist. Mhm. Für uns in Rheinhessen ist es so, dass ich anerkenne, dass über die lange Zeit der 7er Jahrgang größer ist als der 8er, mhm. auch wenn ich den 8er lange bevorzugt habe.
Okay.
Und das ist auch so einer der Gründe, warum ich immer vorsichtig bin mit der Frage, wenn mich jemand fragt, wie gut ist in der Jahrgang im Vergleich? Also, oh, ja, weiß noch nicht. Ja, mhm. Also so irgendwie. Wir haben jetzt im Übrigen im Glas 2020er Brunnenhäuschen Riesling großes Gewächs. Jetzt sind wir auch in der Nachbarlage vom Moorstein, aber auf der anderen Seite, auf der Westhofener Seite. Mhm. Ähnliche Klimadaten wie der Moorstein, alte Reben, rot gefärbte Erde, viel Eisenoxid im Boden, so ein sogenannter Terra Rossa Boden, aber auch den Kalkstein im Untergrund. Und da haben wir jetzt so ein Trinkfenster, wo ich sage, die 20er sind als junge Weine im Moment wunderschön. Mhm. Das ist jetzt, wo ich sage, das kannst du jetzt, wenn du sagst, du magst Rieslingfrucht, dann kannst du einen großen 20er jetzt trinken und hast du viel Rieslingfrucht und hast aber nicht mehr dieses vermeintliche Ärgernis, dass das so jugendlich ist und so ein bisschen attacking ist, sondern das ist okay. Jetzt auch eingebunden.
Okay, probieren wir mal.
Ich hab schon.
Brunnenhäuschen hat halt auch immer so ein bisschen so einen fast zart jodigen Ton von diesem roten Boden. Das ist so eine sehr eigene Aromatik. Und du würdest, wenn es jetzt so im Glas ist, würdest du ja nicht sagen, okay, der Wein ist im fünften Jahr, sondern es ist halt einfach Riesling auf seinem Weg.
Ja, man kann dann jetzt eigentlich auch nicht sagen, obwohl ihr jetzt eigentlich am Kaiserstuhl jetzt nicht mehr so viel Riesling alle macht, oder? Dass das eigentlich
Stieglas machen als ein Hegers.
Machen doch noch, ja. Aber weil man ja im Elsass doch noch relativ viel Riesling kriegt. Ne? Und da ist ja die klimatische Bedingung eigentlich gar nicht so anders, oder? Es ist auch sehr warm. Oder bin ich jetzt komplett falsch?
Lass mal Konrad sagen.
Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal vom Elsass gegenüber dem restlichen Frankreich?
Der Riesling?
Der Gewürztraminer funktioniert nicht mehr so.
Okay.
Grauburgunder wird im Burgund als Büro bezeichnet. Also du hast Grauburgunder da und dort auch im Weißen wie auch im Roten mit drin, mhm. also im Chardonnay wie auch im Pinot Noir, ist oft Büro auch mit dabei. Das ist Grauburgunder in Champagne. Und somit ist der Riesling für die Elsässer eine Sorte geworden, die gerade im Augenblick, wo es alles zu warm wurde, auch für Gewürztraminer und auch gleichzeitig, wo die Situation, wann trinkt man denn Gewürztraminer? Mhm. Ich war, als ich damals dort im Praktikum war, da war ein Betrieb, der hatte 60% Gewürztraminer.
Oh Gott.
Da habe ich ihm damals gesagt, ich wäre pleite. 60% Gewürztraminer. Mhm. Ich glaube, unter meinem Vater haben wir in einem Jahr mal 400 Liter Gewürztraminer gefüllt und daran dann 6 Jahre verkauft. Mhm. Also eigentlich nicht verkauft, sondern nur ausgeschenkt als Proben. Nach 6 Jahren waren sie weg. Grauburgunder ist zurückgegangen dort. Früher hieß ja Tokay Pinot Gris, der Gewürztraminer. Und der Riesling hat einfach dort auch eine Festigkeit.
Okay.
Er steht oft auf Böden, die ihm unglaublich gut tun. Da gibt es sehr viel Buntsteine.
Das wäre jetzt mein Punkt gewesen, dass der Riesling im Elsass auf diesen kargen Böden oft auch sein Spiel spielt und seine Berechtigung hat. Interessanterweise nicht nur auf vulkanischen Böden, sondern auch auf Kalk zum Teil.
Mhm. Sandsteinböden auch.
Mhm. Ja.
Und Brand der Hengst.
Ja. Ja. Lass es uns so sagen, die Lagen haben dort auch was für den Riesling. Wahrscheinlich ist es so, dass du auch in Badenlagen hast irgendwo, wo du sagen würdest, da könntest du auch Riesling machen. Ach,
genau.
Aber wenn es
klar.
Ja gut, da oben sage ich sowieso, aber wahrscheinlich selbst sogar bei euch da unten. Aber es ist halt aus der Tradition raus nicht da gewesen und es gibt ja auch kein Necessaire, weil am Ende die Burgunder ja performen im Maximum. Und am Ende ist es ja so, wenn ich irgendwo ein perfektes Match habe, dann soll ich mich doch auch darauf fokussieren. Und im Übrigen bin ich auch ein großer Fan davon, dass man ein Profil einer Region stärkt über Klarheit in seinen Sortimenten. Ja.
Und absolut. Ich habe nur, für mich war das immer so einfach, so nach dem Motto, ja, das ist sehr warm bei euch am Kaiserstuhl. Das ist dann vielleicht nicht mehr das Richtige für Riesling, aber es hat damit habe ich jetzt heute gelernt, gar nicht so viel zu tun.
Schon auch.
Auch, aber zum Beispiel, wenn man jetzt im Elsass, die haben dann einfach die, es geht dann doch eigentlich wieder um den Boden. Die Lagen im Elsass spielen dafür eben perfekt und bei euch spielen sie perfekt.
Ich weiß.
Für die Burgunder. Ja, kann man das so?
Jahrgang 2003 war bei uns neben 2018 einer der wärmsten Jahrgänge. Mhm. Welche Weine hatten oder welche Sorten hatten bei uns 2013 viel Moschgewicht und welche wenig? Alle Burgunder hatten viel. Die haben marschiert, die haben Photosynthese gemacht, die kamen mit der Wärme raus. Mhm. Dass wir sie zu spät gelesen haben im Jahrgang 2003, das war unsere eigene mangelnde
Fachwissen. Das haben wir alle miteinander
nicht besser gewusst. Haben alle gemacht denn noch, ja.
Riesling und der Silvaner, die kamen nicht über Mitte 80 Grad Öxle. Mhm. 83 Grad Öxle weiß ich noch, der Silvaner, höher ging der nicht. Das heißt, dem war es einfach viel zu warm. Mhm. Auch der Riesling, die haben keine Photosynthese gemacht. Mhm. Und blieben eigentlich schöne Weine in 2-3, wo wir Burgunder produziert haben, die uns aus den Socken geschossen haben. Ja. von dem her, es wäre möglich. Ich bin eigentlich auch ein Winzer, dem die Sortenthematik nicht so wichtig ist wie anderen. Mhm. Für mich hat die Sorte eigentlich eine ausführende Funktion. Sie muss ins Gebiet passen, mhm. sie muss klimatisch zurechtkommen und muss unseren Standort, den wir haben am Kaiserstuhl, ausreichend repräsentativ in die Flasche transportieren können. Mit dem Ausbau, den wir dann später machen. Also somit hat die Sorte bei uns im Gebiet nur die Aufgabe, sie muss reinpassen. Mhm. Sie muss von der Säure, von der Harmonie passen, sie muss vom Gerbstoff passen, von der Aromatik, Pelzigkeit, egal. Alles muss in der Harmonie sein. Mhm. Wie sie heißt, das kam nur damals durch die Reblaus, durch das deutsche Weingesetz. Auf einmal wurde eine Rebsorte hier vorne drauf geschrieben. Früher wäre das einfach ein Höllenbrand gewesen. Und keine, bin ich jetzt spekulieren, sorry, aber beim Wissen hätte jeder gesagt, okay, das ist ein Moschern, das ist ein Höllenbrand.
Ja.
Welche Sorte wäre denn völlig wurscht gewesen? Nee, die Lage ist so wichtig und so toll. Mhm. Und alles, was der Lage dienlich ist, wurde damals angepflanzt.
Okay.
Und erst durch Reblaus und Umstellung kam auf einmal, da wurde so viel auf einmal gerodet.
Ja.
Somit wurden die Sorten viel wichtiger. Ich selber bin überhaupt kein Fan der Kommunikation der Sorte,
okay.
wenn es um die Lage geht.
Okay.
Denn was uns bleibt am Schluss ist die Lage. Die Sorte ist immer auch Moden unterworfen.
Ja, es ist am Ende halt auch so, dass im Idealfall eine Lage stärker ist als die Rebsorte in ihrem Ausdruck. Also das heißt, du hast das manchmal, dass du nimmst Chardonnay und Riesling nebeneinander oder kannst du auch einen Weißburgunder nehmen, wenn du Glück hast, vielleicht sogar mit dem
Silvaner. Gibt es eine schöne Lage im Sonnenschein von Rebholz? Ja. Mhm. Der hat einen Weißburgunder und einen
Riesling
ja. genau. Ja. Und da merkt man, dass die Lage...
Ja, das ist, ja. Schon, das ist schon so. Am Ende ist es so, wir brauchen heute oft die Lagen auf dem Etikett, einfach auch für die internationalen Märkte, weil die Profil, die Sorte auf dem Etikett, weil das Profil den Menschen nicht so bewusst ist, weil mhm. eben letztendlich der deutsche Wein so sehr in die Breite sich entwickelt hatte, dass du dann den Überblick verlierst. Wir haben aber generell das Glück, dass wir so schlau waren, die letzten 20 Jahre uns zu fokussieren auf die Rebsorten, die mhm. mit den Lagen am besten können, sodass es schon auch ein bisschen einfacher. Weil niemand würde heute auf die Idee kommen, dass der Gräfenberg vom Weil kein Riesling ist. Ja, also insofern, das muss man fairerweise sagen. So, und wir jetzt nutzen wir das Sortenthema und lösen unser Puzzle auf. Das Lustige ist, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht mehr, wo welcher Pinot drin ist in den verschiedenen Karten. Wir erarbeiten es uns einfach mal und fangen mit dem Jüngsten an, behaupte ich mal. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum ihr den Riesling probieren musstet. Weil ich nämlich den Höllenbrand Spätburgunder eigentlich ganz gern mal im Konrad zeigen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt schon den Spätburgunder verkosten, dann müssen wir auch den Riesling verkosten.
Danke.
So, das heißt, wir sind jetzt wieder im Gundersheimer Höllenbrand. Ich habe es ja erwähnt, es ist eine Lage, die eigentlich aus der Historie heraus eine Rotweinlage ist. Spätburgunder und Portugieser wahrscheinlich hauptsächlich, als die zwei Rebsorten, die dort gewachsen sind. So, und das ist jetzt der erste Höllenbrand Spätburgunder 23. relativ frisch erst auf der Flasche und auch noch nicht im Markt. Ist natürlich ein Wein, der jetzt im Moment auch noch so ein bisschen von der Reduktion, von der Hefigkeit überlagert ist. Das ist momentan noch nicht so kluckenklar in der Nase. Aber das ist einfach ein Entwicklungsstadium, über das man in Anführungszeichen hinweg muss, über die Reife. Was am Ende, glaube ich, gemeinsam mit dem Riesling ist, ist, dass es halt relativ straight hinten raus ist, dass du halt eigentlich eine feine, klare, rote Beerenfrucht hast und dann einen guten Zug, eine gute Länge. Und auch
schon über eine gute Ausreifung. Mhm. Ja, gute Ausreifung von der Nase, also ein bisschen mehr des Cassis, des Selektive, wie du gesagt hast. Mhm. Klar, sehr jung.
Ja.
Ich weiß, dass, als ich in Burgund mal gearbeitet habe, da hieß es, Bertagna hatte 2004er so sehr reduktiv gefüllt. Und 3-4 Jahre später war es damit Bertagna so alles, damals alles plattmachend. Und die haben auch.
Also, du meinst jetzt schnell alles aufkaufen? Habe ich das richtig
noch
verstanden?
Noch gibt's doch gar nicht.
Und also, so gibt es immer auch Phasen. Und gerade wenn du jetzt hier einen Wein nicht komplett schon, ich sage quasi steril, machst so einen, der kann ja die Reduktion auch wieder freigeben.
Genau.
Und dann bildet sich es ein, dann kommt die Kirsche mehr durch. Und so ist jetzt das Cassis im Moment gerade ein Schutz, was ihn frisch hält, was ihn jung hält.
Mhm. Ja. Eigentlich ist es ja auch bei den Weinen, die ihr macht, ich spreche jetzt mal für euch beide, ist es ja eigentlich auch geil, die in unterschiedlichen Jahren immer wieder, also wirklich mehrere Flaschen zu Hause zu haben und die in unterschiedlichen Jahren immer wieder zu kosten, was da noch passiert.
Ne? Natürlich.
Also das ist, macht ja so einen Spaß, ja.
Das ist ja einer der großen Freude oder die große Freude überhaupt, einfach diese Entwicklung im Wein zu sehen und zu sehen, wie lebendig Wein sein kann. Ja? Also klar, für uns geht es immer in dem Babystatus los. Wir müssen uns zu einem Zeitpunkt mit den Weinen auseinandersetzen, wo man es auf andere noch nicht loslassen wollen. Mhm. Und da musst du auch immer so ein bisschen interpretationsfähig bleiben. Mhm. Aber am Ende ist es ja dann auch schön, wenn du dann so ein bisschen eine Timelapse siehst. Und wir sind jetzt beide Winzer in unseren besten Jahren sozusagen. Ne? Das heißt, wir haben schon roundabout 20 Jahrgänge vinifiziert, oder Konrad?
2-2 war meine erste.
Ja, siehst du. Ja. So. Und dann ist es schon ganz schön, wenn man dann so die eigenen Weine auch kommen und gehen gesehen hat. Manche stehen immer noch da und man sagt, hey, Halleluja. Und
die Verfehlungen hat man gemacht.
Was war denn die größte? Weißt du das noch?
Also ein Jahrgang, wo ich auch zwischendrin einfach kein Land gesehen habe bei uns, das war 2006.
Das war auch schwierig.
Das war, da hatten wir so warme, feuchte Nächte auch, dass ich gedacht habe, mir fault alles unter der Hand weg.
Ah.
Du warst am Vormittag in einem Weinberg, also gut, da gehen wir heute Nachmittag hin. Nachmittag warst du dort und das ist doch nicht der Weinberg, wo ich heute Vormittag
war. Also es war schlimm. Es war schlimm. Man sollte jetzt nicht zu viel drüber reden, weil da kriegt man ja Angst. Aber das war wirklich nicht schön. Das war ein Jahrgang, wo du gelernt hast, welche Kraft die Natur hat und wie schnell es gehen kann, dass so eine Frucht auch kaputt geht.
Ja.
Jetzt habe ich meine große Tochter ist Jahrgang 6. Also haben wir dieses Jahr während der einen 6er aufgemacht. Einen normalen Spätburgunder.
Mhm. War gut.
Er war super.
Kriegst du?
Kannst du
es doch.
Und jetzt war.
Jetzt hat es auf den Punkt gebracht.
Jetzt pass mal. 2006 war so ein Jahrgang. Ohne Handlese, ohne den Mensch, die Nase, das Auge.
Ja.
Keine Chance. Also ja. die in 6 ein gutes Produkt abgeliefert haben, haben eigentlich für mich jetzt, ich sage das immer, Weine der Menschen gemacht.
Ja. Yeah.
Ohne, keine Chance. Ohne Mensch, keine Chance.
Mm.
Und damals war bei mir in der Wahrnehmung die unterste Reihe Trauben, wo du immer sagst, das sind die besten, die allerbesten Trauben, die waren ja da schon abgängig, zu abgängig. Also war es so, aus der zweiten Reihe Trauben wurden bei uns die Rotweine vor allem gemacht. Das war am Anfang recht karg. Und hat jetzt mit der Zeit eine super Frucht aufgebaut, wo ich jetzt auch heute sagen würde, so schrecklich das damals war, ein bisschen stolz bin ich drauf.
Ja,
das ist doch cool. Das ist doch
trinken
cool.
Wir mal drauf, finde ich. Wir trinken viel zu wenig, Chin Chin.
Also ich habe tatsächlich vor kurzem auch 2006 Moorstein aufgemacht und 2006 Kirschspiel. Und ich bin mit den Weinen durchaus einverstanden. Mhm. Aufgemacht habe ich so, weil ich in der Schatzkammer war und dann so gesehen habe, dass irgendwie so der Flaschenberg bei diesem
noch riesiger
Jahrgängen nicht so abnimmt wie bei allen anderen, wo du immer denkst, oh.
Weißt du, also, 8 und 7 haben wir vorhin geredet.
Ja, genau. Ja,
so ungefähr. Na, gut, nehme ich halt mal so 6 mal.
Und ich sag, ich war durchaus auch zufrieden, schränke aber ein für das, was es aus der Situation war, weil es sind glockenklare Weine, die immer noch stabil sind und immer noch Frische haben. Aber denen fehlt eine Dimension, denen fehlt die Dimension der Ausreifung. Und was habe ich in 2006 auch gemacht? Ich habe in 2006 tatsächlich diese doch ein bisschen belastete Trauben auch mit Reinzuchthefen vergoren.
Okay.
Und das...
Ja. Und du darfst auch kein Ideologe sein. Nee. Man muss sich anpassen an den Jahrgang. Und unsere Aufgabe ist immer nur... Also so sehe ich es, das Beste aus dem Jahrgang zu machen.
Ja.
Du kannst nicht jedes Jahr einen 1990er machen oder 1985er, sondern du kannst ja immer nur das Beste aus 6 machen, das Beste aus 7, das Beste aus 8. Natürlich ist für mich oft ein Bezug, ein Verhältnis zum Jahrgang, wo alles so unproblematisch war, nie so tief wie das Jahr, wo es schwierig war.
Also 2006 hast du einen echten Bezug.
Und am Ende muss man dann trotzdem sagen, es sei denn, du widersprichst mir und sagst, naja, es ist herausragend. Am Ende ist es am Ende doch so, dass es dann doch andere Jahrgänge gibt, wo man noch mehr Freude dran hat als so ein Sechser. Das sind so die größten Herausforderungen. Mhm. Da kann man ja sagen, okay, man hat es gemeistert und man hat es auch im Kontext dessen, was sonst da war, vielleicht sogar sehr gut gemeistert. Mhm. Aber die eigentliche Aufregung ist doch dann da, Wenn man das Gefühl hat, man hat ein große Wein im Glas.
Du kannst dich immer nur in diesem Jahrgang im Verhältnis zu den anderen sehen.
Naja, klar.
Ja.
Weil sonst wirst du ja auch depressiv. Du musst ja jedes Jahr die Motivation kriegen. Und es geht immer nur, das Beste aus dem zu machen, was wir gerade haben. Mhm. Du kannst nicht an einen Sechser gehen und eben vom 90er träumen, sondern du musst dann das machen.
Aber heimlich träumst du doch dann auch mal vom 90er. Oder?
Also gerade, wenn man dann morgens aufsteht und das Wetter wieder gesehen hat, dann träumst du schon mal von anderen Sachen. Dann träumst du auch nicht von der Lese, sondern vom Urlaub irgendwo am Strand oder sowas.
Kann ich voll verstehen.
Aber es ist...
Denkst du, du wirst in der Lese morgens wach und denkst, wäre ich bloß Urlaub?
2006
ja,
habe ich mir auch einen Heger angerufen und gesagt, ey, lass den ganzen Scheiß hinter uns, wir hauen ab. Das war 2006, das war schon... Und am Schluss hast du es durchgezogen, durchgebissen. Und das sind diese Momente, weil am Schluss muss man den Sechser gegen die Sechser sehen. Es ging nichts anders.
Ja.
Und dann kann ich sagen, okay, meine Leute haben mitgemacht. Die Stunden haben sich gelohnt, die wir da gekämpft haben. Und wir sind anständig erhobenen Hauptes aus diesem Jahrgang raus.
Ja, das ist immer das Wichtigste.
Das passt so. Aber es geht schöner als in 6, weil ich würde nämlich auch sagen, nimmst du 25, eine Herausforderung in Sachen Zeitmanagement während der Ernte, wie wir so, glaube ich, auch kaum noch erlebt haben, mit aber doch deutlich schönerem Ergebnis als das, was wir in 2006 erlebt haben.
Das ist überhaupt nicht vergleichbar.
Ich wollte gerade sagen, ein Traum am Ende. 25 ist ein
Traum.
25 ist ein Traumjahr.
Ich gehe zum Psychiater und verarbeite das
mal. Ich schon, nach der Sendung musst du.
Wir müssen über 25 reden. 25 ist ein Traumjahr, aber in der Herausforderung der Sache natürlich nicht so negativ emotional irgendwie, weil du hast gesehen, es ist alles toll. Aber wir hatten schon Druck, oder?
Für mich heute der größte Druck waren gut wasserversorgte Böden.
Mhm.
Größter Druck war wenig Grünlese gemachte Anlagen.
Also ganz
junge,
kurz,
triebige Anlagen. Das heißt,
legst du Wasser rein in deine Weinberge?
Einfach, wenn es jetzt viel Löss oder sowas heißt, wo einfach viel Wasser hochkommen kann. Das heißt, die größte Schwäche 2025 in unserem Gebiet, ich kann ja nur von unserem Gebiet reden, waren die Weinberge, wo ich mal sage, dass der Weinbau nicht so richtig intensiv gemacht wurde. Die Triebe waren noch grün, die Stiele an den Trauben waren auch noch nicht richtig verholzt. Was passiert, wenn das noch grün ist? Wasser wird gepumpt, Wasser wird gezogen. Und dann gehen die Beeren auf. Mhm. Und die Burgunder sind alle so klein und walzenförmig. Dann fangen die an, sich abzupressen. Mhm. Der physikalische Druck, einfach eine Beere auf die andere, nimmt zu. Innen drin entstehen Risse. Mhm. Saft läuft aus. Saft an der Oberfläche, braucht man nicht drüber reden. Mhm. Die Anlagen, die vom Ertrag nicht hoch waren und oder alte Reben waren, deswegen nicht viel Ertrag kam, und oder schwarze Böden waren, Vulkan, da ist nicht so viel Wasser drin. Das heißt, das war, früher wurde schon die Reife, die Holzausreife wurde schon viel früher eingeleitet. Die Stiele, die Stielbucht an der Traube, alles war schon ein bisschen verholzter. Und wo Verholzung da ist, ist viel weniger Wassertransport. Mhm. Und dann haben die Beeren da auch, als ich am Schluss war, ich ja sprachlos, wie wenn das Wasser, was da runterkam, völlig an den Trauben vorbeigegangen wäre. Die blieben stabil bis zum Schluss. Am Schluss war es natürlich gerade die Woche dann ab dem 22.09.
Ja, war schon fertig.
Da war ja nur noch Regen,
hat er gesagt. Ich war sehr fertig.
Und ich würde auch bei uns sagen, die meisten Gebiete, genauso auch im Elsass, wir haben am 21. September den letzten Lesetag gehabt. Weil sie, du weißt ja dann auch so grob.
Ja.
Die Wettervorhersagen sind zwar schwieriger, aber du weißt ja so grob, auf was dich einlassen kannst. Ist es 20 oder ist es...
Das ist 20.
Mach mal.
Oder willst du erst die
erst jung und dann
die Flasche, die wir nicht kennen.
Ja. Hör mal, wir haben ja jetzt sehr, wir sind jetzt sehr getanzt in den Details. Und jetzt müssen wir aber auch mal was sagen, einfach mal über dein Weingut. Ne? Also, wo das genau liegt, dein Vater hat einen Steinbruch gekauft. Stimmt das? Habe ich das richtig gelesen? Und also, da liegen diese.
Ich ihn sogar.
Du hast ihn sogar gekauft. Na, dann jetzt erzähl mal.
Aber auch nur, weil mein Vater zu alt war, um auf der Bank einen Kredit zu kriegen. Also musste ich dann einspringen.
Musst du einspringen?
Willst du einen Steinbruch kaufen? Nein. Was bringt mir ein Steinbruch? Ist ein Naturschutzgebiet, was ich jetzt habe. Was hat man da? Nur Fürsorgepflicht.
Yeah.
Also, nee, den Steinbruch habe ich. Da war nur in einem Paket mit drin. Dieser Steinbruch in Niederrottweil wurde verkauft. Der Betreiber hat aufgehört. An diesem Steinbruch waren ungefähr ein Hektar, ein knappes Hektar Kirchberg dran, an derselben Flurstücknummer. Das ist eine Flurstücknummer, glaube ich, 13 Hektar.
Okay.
Ja, also einer der größten Flurstücke, die es bei uns gab, in dieser Flurstücknummer, der Steinbruch. Und dann auch ein Betriebsgelände mit einer Halle, mit Fläche, mit Gewerbegebiet. Wir sind ja keine alteingesessenen Kaiserstühler. Mhm. Der Name Salbei ist kein Kaiserstühler, kein badischer Name. Ist ein englischer Name.
Okay.
Irgendwann nach Ostpreußen kam. Du kannst
mir gleich so intellektuell vor so... so.
Warte. Very British.
Very British.
wir mussten dann eben bei uns... Und so hatten wir dann mal was gefunden, wo wir gedacht haben, okay, wir haben mal Platz, wir können atmen,
cool.
Wir können arbeiten. Wir haben eine Halle, wo man mit dem Stapler fahren kann.
Verrückt.
Das war für uns eine Staplerbefahrbarkeit. Was für ein Traum, da haben wir wirklich schon ewig gedacht, gelächst. Und so haben wir dieses Gelände gekauft und einen Teil des Betriebes dorthin ausgesiedelt. So kam es zum Steinbruch.
Ja, aber du hast 13 Hektar dazu gekriegt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber da ist Wald dabei.
Ach so, okay.
Der Steinbruch selbst ist dabei.
Okay.
Das ist nur die Flurstück, das so
und
groß
musst
war.
Du, musst du den Wald dann auch bewirtschaften?
Ja, das machst du ja nur. Also gegenwärtig, so trocken, wie es die letzten Jahre geworden ist, tust du nur Dürrständer rausziehen.
Okay.
Dürrständer sind Bäume, die absterben.
Mhm. Ja, aber das musst du dann schon machen. Das ist schon eine Pflegemaßnahme, die notwendig ist, dass du das...
Also wo irgendjemand gefährdet ist. Mhm. Sonst sind die Naturschützer ja auch gern hinterher, dass die drin bleiben. Mhm. Dass die einfach Artenvielfalt für Insekten und alles aufbauen können.
Ja.
Klar, über die letzten Jahre ist die, auch was du siehst an Flora am Boden, was da wächst natürlich, hat sich unglaublich verändert. Mhm. Im Steinbruch wohnt ein U-Pärchen. Und unsere Kinder, wir sind immer wieder eingeladen, wenn es ums Beringen der Uhus geht. Und da musst du eben so ein bisschen klettern, die Uhus hochgeholt, die Jungen werden dann beringt und wieder abgesetzt. Und Bilder von ganz früher, was da gewachsen ist und was heute wächst, das hat sich schon stark verändert. Ja.
Cool. Also bist richtig Landschaftspfleger da in der Gegend geworden. Alles für eine Halle.
Als Winzer sowieso.
Alles für eine Halle.
Also als Winzer ist man Landschaftspfleger.
Ja.
Lanz als Kulturlandschaftspfleger.
Ja.
Sonst würde bei uns die, sag ich jetzt, die Rubinien, wären so die Erstbesiedler, die würden den Kasachstuhl erobern. Mhm. Und es ist jetzt kein Gehölz, was du
da haben möchtest.
Was du da haben möchtest, nee.
Und du hast viel Vulkangestein auch, ne? Also ja. Deine Toplagen sind fast alle auf Vulkangestein.
Ja. Der Kaiserstuhl selber ist ein Vulkan. Der Kaiserstuhl liegt in der Rheinebene, für die, die es nicht wissen. Mhm. Der liegt direkt am Rhein. Wir haben von uns eine halbe Stunde nach Colmar, eine halbe Stunde nach Freiburg, eine Dreiviertelstunde nach Basel. Da bin ich zu Hause.
Drei Stunden nach Westhofen, muss man vielleicht auch noch sagen.
Ja, heute waren es 2:35.
9 Stunden nach Sylt, aber hey.
Ein bisschen abgelegen. Der Kaiserstuhl ist ein vulkanisches Gebirge. Nach der letzten Eiszeit haben dann die Winde Quarzstaub aus der Rheinebene, so Gletschergeschiebe, aufgenommen und am Kaiserstuhl abgeregnet. Und somit sind heute, würde ich sagen, so 70-80%, ich weiß nicht genau, sind bedeckt mit Lösslehm. Unten drunter aber immer noch der Vulkan. Mhm. Die offenen liegenden Lavaböden sind vor allem da, wo der Wind als erstes ankommt. Erst hinten dran wird es turbulent und kann abregnen. Mhm. Das heißt, der Süden und der Westen sind die meisten offen liegenden Lavaböden.
Ja.
Der Lössanteil nimmt dann zu und Richtung östlicher und nördlicher Kaiserstuhl hast du noch mehr Löss.
Okay, ja. Je weniger Löss, desto schneller auf dem Lava quasi und desto besser eigentlich für die Reben, richtig? Weil desto karger der Boden, desto mehr Mineralität.
Besser ist es für die Reben nicht.
Du kriegst
es, ist schwieriger, ist
eine eigenständigere Textur im Rhein.
Eigenständigere Textur.
Also, aber probieren wir.
Ich probiere.
Je mehr Löss, umso mehr Wasserhaltekraft, umso wohler fühlt sich die Rebe. Je mehr Vulkan, umso mehr muss die Rebe kämpfen. Aber umso prägender wird der Boden.
Oh, ist das ein Brett, ey.
Das ist gigantisch.
Geiles Zeug.
Das ist richtig geil.
Mein lieber Schwan. Was ist das denn?
Das ist
oder?
Eine Lage, die habe ich
eben auch genauso gedacht.
Ist jetzt auch ein 23er. Bei uns war 23, ich bewerte 23 heute als so ein Saftjahr. Mhm. Du hast jetzt 17 Salz, 16 Tannin. Mhm. 18, klar, viel Gerbstoff zum Render. Da kommt der 18-Jährige, 19, viel von allem, manchmal ein bisschen zu viel von allem. 20, sehr kleine, karge Art, bärig. Brunnenhäuschen war jetzt auch ein 20er, passt auch in dieses 20er-Bild rein. 21, viel Frucht, 22, wieder mehr Gerbstoff, 23, Saft, Saft, Saft. Das ist jetzt eine Lage Käselberg, das ist bei uns mal als erste Lage wieder.
Das klingt so lieb und dann kommt so ein Brett, oder? Das Käseleberg hier.
Ich probiere mal die Käselspätzle dazu aus.
Hammer.
Käseberg ist eine Lage, die jetzt, sagen wir, gleichermaßen von Löss und auch Hangfuß Kirchberg geprägt ist. Das, was wir haben im Käseberg. Da kriegst du vom Kirchberg, kriegst du viel von der Erosion, vom Vulkan, was noch unten abgeschwemmt wird.
Okay.
Und davon profitiert natürlich der Käseberg. Da kann jetzt Frucht zeigen durch den Löss. Und gleichzeitig auch Struktur und Dichte durch die erodierte Lava. 13, 12, 10, 9, das war auch Jahrgänge, wo die Jahrgänge so stark waren. Da waren die Jahrgänge stärker als meine Fehler. Aber das gibt es ja auch, wenn die Jahrgänge so souverän sind. Und dann hast du aber auch Jahrgänge, wo die Fehler mal nicht verziehen werden. Für mich, ich hatte das Gefühl, ich mache mehr Nebbiolo als Pinot Noir. Und dann musste ich mal wieder komplett zurücktreten und muss mal wieder alles, was ich so im Kopf hatte, Kaltmazerationen, alles, Stoßen, alles mal wieder loslassen und mal wieder erst dann tätig werden, wenn ich das Gefühl habe, ich schmecke, jetzt ist was nötig und nicht mit einem Rezept an Rotwein dran gehen. Aber 21 und 23 sind wieder auch Jahrgänge, wo ich glaube, die Frucht, die der Pinot, der Spätburgunder, anbietet, auf eine ganz angenehme Art zu ernten und zu schöpfen war.
Was ich an dem Wein mag, ist, dass er zwar sehr engmaschig im besten Sinne ist, dass er sehr detailliert ist, aber trotzdem so,
ist wie so eine,
umarmt.
Ja, das ist wie so, eine Decke, die sich überall legt. Also, aber großartig, also nicht schwer.
Was
oder
ist
so
denn die Aufgabe von Pinot Noir? Pinot Noir trinkst du eigentlich auch entweder nach dem Essen oder aber nicht jetzt zum frisch gegrillten oder sowas, frisch gebratenen, sondern eher zu was Geschmorten und oder nach dem Menü. Mhm. Und dann willst du nicht mehr so aufgeregt sein. Sondern willst dich umarmen lassen.
Und von der Tannine her fein.
Fein, ja.
Also zart.
Zart, ja.
Das ist das, was 23 auch anbietet. Mhm. Weil du nicht diese Sonneneinstrahlung hattest wie 22, wo die Beeren heute dicker wurden, sondern 23 kommt für mich eben über diese Süße, diese Saftigkeit.
Also Ding, das ist
ein großes Kino ist das hier. Ja, ja, ja. Was bedeutet denn der Satz für dich, dass ein Wein auch immer ein Spiegel des Winzers ist?
Man kann eigentlich pauschal sagen, wenn es dem Winzer nicht gut geht, sind auch die Weine aus dem Gleichgewicht.
Ja.
Für mich ist das, das hat mein Vater mal geäußert, und dann weißt du am Anfang erstmal gar nicht, was du damit anfangen sollst. Mhm. Ja, wenn du selber Ruhe findest und ins Gleichgewicht kommst, dann kannst du auch den Punkt finden, wo die Kraft hinter Entscheidungen da ist. Mhm. Und wenn man Küche macht, wenn du jetzt verschiedene Fässer vermehlst, und da brauchst du auch den Moment der Ruhe, der Gelassenheit. Für mich darf da in dem Augenblick auch kein Stress oder Druck oder Telefon oder sonst irgendwas da sein. Ich muss mich auf den Wein einlassen können. Ich meine, ich habe meine eigenen Entscheidungen, meine dümmsten Cuvées entstanden durch Stresssituationen.
Mhm. Wie eliminierst du Stress? Ich meine, es ist nicht so einfach in eurem Leben, oder? Ihr habt so viele Termine. Ach, jetzt warst du in Schweden. Ja? Jetzt heute bist du hier.
Also ich probiere in einem Raum, wo es auch kein Telefon gibt.
Okay.
Ja.
Und bist dann einfach nicht erreicht.
Und das Telefon, mein eigenes Telefon, kann ich super ignorieren.
Mhm. Ich habe im Keller auch keinen Empfang.
Wir haben ja eh schon gemerkt, dass in Westhofen mit dem Empfang manchmal nicht so einfach ist. Sind wir jetzt beim Kirchberg?
Wir sind beim Kirchberg 2020.
2020, ja. All das an Technik, was ich mir so besorgt hatte, womit ich an diesen 20er-Jahrgang dran wollte, hat der 20er-Jahrgang nichts von wissen wollen. Die ersten Traubenlöss auf der Abbaumaschine sehr gut funktioniert. Dann kam ein Kirchberg. Oder Eichberg, ich weiß nicht mehr.
Kleine Grüne wahrscheinlich drin, die gar nicht gefärbt waren.
Viel kleinere Beeren, die sich unglaublich am schlecht lösen lassen vom Stielgerüst, also von den Stielen. Und dann habe ich gespielt an der Vibration dieser Abwehrmaschine, an der Geschwindigkeit, wie schnell Trauben reingefördert werden, wie viel Trauben auf einmal reingefördert werden. Alles hoch und runter gedreht, immer versucht, ein Ideal zu finden. Und am Schluss habe ich gesagt, okay, 20er. Wenn du nicht abgebärt werden willst,
bleibst du mit.
Vorher hatten wir einen Jahrgang, 23, Kaltmazeration, Technik modern. Mhm. Und das ist jetzt, würde man eigentlich sagen, artisanal. Wie früher, ohne Technik, ohne Kaltmazeration, zum Stoßen die Füße und die Hände. Weil der 20er Jahrgang für mich so nach der Lösung eigentlich gefordert hat. Mhm. Frei von Technik, ja.
Sag mal was zu dem Wein.
Also der Vergleich zum 23er ist natürlich insofern interessant, weil wir natürlich jetzt hier einen Wein haben, der viel zurückhaltender in seiner Frucht ist, der aber einen Tiefgang hat und eine Tiefe, die ein bisschen schwerer zu greifen ist. Du hast hier eine Tanninstruktur, die zieht sich durch. Und die wird dem Wein auch lange halten bleiben. Und das ist ein Wein, der braucht Zeit, der braucht Leben, um sich zu öffnen. Mhm. Du kannst das jetzt als 20er einsetzen zu einem, ich würde jetzt sagen, zum Beispiel so einem guten Fleischgang oder so, mit einem, sowas, da kannst du das.
Noch besser sitzt es nicht an. Wenn ich die Kohle gehabt hätte, wäre ich den 20er zehn Jahre später.
Naja, klar, wenn du liegen lässt, ja, aber du kannst, ich wollte gerade sagen, du kannst das jetzt.
Du kannst das jetzt
bei einem Essen, wo du einen Part hast, kannst du das einsetzen. Mhm. Den 23er, das war, du sagst, wow, war es ein Brett, weil einfach so der so.
Frucht.
Wie eine Decke hat er sich über mich gelegt.
Und Luxus, ja. Nichtsdestotrotz ist das zweifelsohne der größere Wein. Mhm. Zweifelsohne.
Weißt du, die Frucht ist ja auch ein Mittel der Jugend. Mhm. Die Frucht ist verleitend, nimmt dich mit, verführend. Und das ist jetzt ein Wein, der zu 100% das ganze Traube vergoren wurde. Das
könntest du in Rheinhessen so nicht machen, behaupte
ich. Okay.
Weil wir
die Holzreife der Stiele so nicht erreichen.
Okay.
Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo die Trauben notwendig wären zu ernten. Aber am Ende ist es ja immer so die Situation, Traubenreife, phenolische Reife. Ja. Also einmal, wann sind die Beeren reif und wann ist das Skigerüst reif? Das kann nicht, das muss nicht unbedingt gleichzeitig sein. Je kühler die Lage ist, umso länger dauert es, bis das Stielgerüst und die Kerne reif sind.
Okay.
Und dann kann dir das passieren, dass das Wetter ist gut, die Beeren werden reif, die kriegen auch Zucker, aber der Rest ist von der reif. Traube ist nur an dem Punkt.
Ja, okay.
Und das ist eine Frage der Harmonie. Und das ist einer der Gründe, warum der Kaiserstuhl großartig ist für Pinot Noir. Weil diese beiden Elemente zusammenkommen.
Auch wir müssen jedes Jahr abwägen. Wenn es droht, überreif zu werden, dann gehst du sogar gern ein bisschen in das aggressive Tannin als Gegenpart. Am Schluss muss es ja lebendig und animierend bleiben. Klar, musst du im Jagen versuchen, so ein bisschen zuzuhören. Hier hatte ich keine Chance. Ich muss einfach dem 20er so dienen, weil der ging nicht. Ich habe nur alle Beeren kaputt gemacht, anstatt abzubeeren. Der Wein hat sich selber gemacht. Ich bin dabei, ich begleite, ich darf einen Kirchberg ausbauen. Das muss man es auch mal sehen. Ich bin dem Kirchberg zu Diensten. Also, und so habe ich das Gefühl gehabt, wollte der hatte vorher einen Plan. Ja.
Dass der immer zu Diensten ist, das ist
geil. Zu Diensten habe ich schon oft gehört.
Schon lange bei dir. Zu Diensten.
Das ist schon mein Motto. Ich bin nicht Chef, sondern ich muss gucken, dass meine Mannschaft da ist, um mir die Jahrgänge wie 21, 23, 24, 25 klarzukommen. Also muss ich der Mannschaft dienen. Die müssen das haben, was sie brauchen, müssen sich wohlfühlen. Ich brauche die erfahrenen Leute, dass die jedes Jahr kommen, dass die auch die Unerfahrenen mit ausbilden können. Also musst du auch gucken, dass da alles in Ordnung ist.
Aber du weißt schon, dass du auch eine Instanz bist, oder?
Der er ruht ja in sich.
Ja, nein, aber ist eine Instanz auch für dich?
Ja, pass auf, er ruht in sich. Und er kann nur deshalb in sich ruhen, weil er weiß, dass er es gut macht. Und auch wenn er das schildert, ja, und dann hat das unheimlich viel mit Respekt zu tun, wie du redest, weil du einfach den anderen das Licht gibst. Aber das kannst du ja eigentlich hoffentlich auch nur deshalb tun, weil du selbst mit dir im Reinen bist und das Gefühl hast, dass du da in einer Balance deine Arbeit machst.
Ich muss ja nichts dominieren, sondern ich habe einen unglaublich tollen Außenbetriebsleiter. Dann frage ich Markus, was brauchst du? Der Markus Schür, der mit mir, der ist länger im Betrieb als ich.
Mhm.
Ja, immer derselbe Mann. Dann mein alter Kellermeister, der Sandy Benzardi, ist 2020 in Rente gegangen, nachdem er 40 Jahre im Betrieb war.
Wow, das war auch lang. Ja.
Wenn er nicht in seinem Heimatland Tunesien ist, ist er jeden Tag im Betrieb, immer noch.
Immer noch,
immer noch. Ja, ich würde sagen, von der Stammmannschaft, die Hälfte ist länger im Betrieb als ich.
Also du scheinst irgendwie auch eine Stimmung zu schaffen, wo man bei dir bleiben will.
Bei mir sind sie halt abgehauen.
Also, nee, sicher muss ich sagen, dass meine Frau schon sehr früh da Einfluss genommen hat und gesagt hat, Konrad, die Mitarbeiter sind noch wichtiger als dein Kirchberg.
Hui, so. Hast du eine schlaue Frau.
Ja. Ich gebe mein Bestes. Aber klar, am Schluss sind noch immer Sachen, die größer sind als wir selber. Und so kannst du selber auch viel leichter damit umgehen. Was soll denn nach dir kommen, wenn du selber der Größte bist? Dann kann nichts nach dir kommen.
Frag mal, wer hat Trump. Ja.
Ich bin nur eine Generation und danach ist eine andere, falls sie Lust drauf haben. Und das, du kannst
deine Tochter ist 20 dann jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe.
Größte wird jetzt 20.
Ja. Und?
Ja, dieses Jahr.
Hat sie Lust?
Ich glaube nicht. Ich würde behaupten, sie ist zu intelligent. Sie ist Naturwissenschaftlerin.
Oh, okay.
Physik, Chemie, Mathematik,
Biologie.
Wow. Ja. Und studiert auch im Moment in diese Richtung. Und ich glaube, die macht auch irgendwas in Richtung dann Forschung, wobei Wein ja auch ein bisschen Forschung ist.
Eben. Hast du noch mehr Kinder?
Ich habe noch zwei Töchter.
Ah, okay.
Ich erwische mich immer, wie ich im Auftrag der Kleinen an den Kühlschrank laufe und mir irgendwas hole und hinterher denke, hat sie das jetzt geschafft, dass ich wieder renne für sie? Also
Da habe ich zwei von.
Die hat eine raffinierte Art, einen auf den Weg zu schicken.
Okay.
Und man macht das auch gerne. Und
dann, vielleicht gut, ja, dann,
also,
ja.
Von dem her.
Hast du das überhaupt, dass du so, jetzt guck mal, so wie ich vorhin, ne, wo ich jetzt gesagt habe, oh, der Wein ist wie eine Umarmung und bei dem anderen habe ich jetzt vielleicht die Nuancen nicht gleich so geschmeckt, wie jetzt der Philipp
schon,
die wiedergeben kann.
Das ist schon
hast du
Karger,
vielleicht, aber
so ein karger, wie sagt man, ich habe 2020 immer als arrogant und ablehnend bezeichnet.
Okay.
Und
das kann der Philipp besser als ich, meinst du?
Wie meinst du das jetzt?
Und ist das für dich überhaupt irgendwie ein Argument, dass jetzt jeder genau deine Philosophie hinter den Weinen und so versteht? Oder ist dir das eigentlich Wurst?
Völlig Wurst.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist eine Frage eigentlich. Nee. Ja. Wir haben alle Weine durch, befürchte ich, oder?
Ja.
Genau, ich habe aber noch die Schnellfragerunde.
Ja, dann mach doch.
Die müssen wir jetzt noch machen, hör mal.
Das Schöne ist, so. Ich werde mittlerweile in der Schnellfragerunde nicht mehr berücksichtigt, weil ich schon alle Fragen mindestens einmal beantwortet habe.
Also,
Philipp, hast du Rituale beim Weinverkosten?
Absolut.
Und?
Riechen, schmecken, trinken.
Du bist der schnellste Verkoster, den ich je gesehen habe.
Kenne ich noch mehr. Aber ja. Das ist halt, also es ist in der Tat so, wenn ich ein Thema vor mir habe, dann kann das sein, dass ich in relativ schnelle Taktung gehe. Aber es kommt auch vor, wenn ich Konzentration brauche und wenn es wirklich um die Wurst geht, dann kann das auch in einem ganz anderen Rhythmus sein. Aber so Dinge, die ich eh schon kenne, die ich weiß, wo es nur darum geht, zu überprüfen, stimmt meine Haltung dazu?
Mhm.
Die gehen schnell.
Wie ist das bei dir?
Ich kann sehr oberflächlich sein, kann dann in die Tiefe gehen.
Okay.
Meistens oberflächlich. Dann guckst du erstmal, steht irgendein Charaktere, jetzt bei mir eine Cuvée-Bereitung oder sowas, kommt eine Charaktere stark raus. Sonst sind wir im Bild der Lage, sind wir sauber, es ist nicht zu viel Holz, ist nicht zu viel davon. Also da geht es nur darum, schnell gucken. Ist was raus? Ist was positiv rausstehend?
Mhm.
Aber eher bist du auf der Suche, stört irgendwo irgendwas und dann negativ auslese.
Okay. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Meine Frau, ich wollte meine Frau verführen mit reduktivem Côte de Beaune. Also, es war mal ein Girolo Letillier 2013. Fand sie gar nicht gut.
Ich habe gerade schon gedacht, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Das habe ich an deinem Blick gesehen.
Das war das erste Mal, dass ich mich schnell frage und höre, dass einer sagt, es hat nicht geklappt.
Die meisten tun immer so, als würde es immer sofort funktionieren. Wir lassen das mal so stehen. Was kannst du richtig gut und was kannst du gar nicht?
Ich bin nicht strukturiert. Also Struktur kann ich gar nicht. Was kann ich richtig gut? Träumen.
Ja, schön. Das ist doch schön. Und hast du ein geheimes Talent, von dem alle anderen Winzer nichts wissen? Was du uns jetzt verrät?
Alle anderen
Winzer die wissen.
Ja, weil die Kollegen, die dich gut kennen, nichts wissen.
Die Kollegen haben eine viel bessere Meinung von mir als die Realität. Das erlebe ich oft. Denn ich muss gestehen, ich habe immer jemanden bei mir, der alles, also egal was, ich habe immer jemanden, der es besser kann und dann überlasse ich gerne das Feld.
Also ich, da sage ich, er ist ein Brain, sorry, das ist eine Maschine.
Maschine. Konrad, the Machine. So nennen wir diesen Podcast.
Maschine kann ja hinterleisten. Ich stehe nicht im Weg. Das ist mein, ja, das ist meine Stärke. Ich stehe nicht, wirklich. Ich stehe.
Es gibt nicht aber auch nichts Schlimmeres, wenn jemand im Weg steht.
Also im Weg stehen kann ich überhaupt nicht leiden. Das musst du jetzt mal sagen.
Das ist vielleicht meine größte Stärke. Ich stehe nicht im Weg.
Also ich kann das eigentlich so nicht stehen lassen. Bei allem, was ich hier gehört und getrunken, aber gut. Welchen Wein muss ich eingekühlt haben, wenn du zu Gast bist bei mir? Oder sollte ich, dass du dich wohlfühlst?
Ich hätte gern mal wieder eine Morstein-Vertikale probiert.
Ach, eine ganze Vertikale soll ich gleich. Nee, klar.
Ja, so einen guten Kühlschrank. Also,
anspruchslos können andere.
Geheimes Talent? Ich bin sehr anspruchsvoll.
Ja. Ja.
Welche Frage?
Seit wann gibst du die Antworten eigentlich selbst?
Welche Frage bist du immer wieder zu deinen Weinen gefragt? Und die nervt vielleicht auch so ein bisschen. Ganz klammheimlich nervt die.
Ich hatte mal eine ganz schwere Präsentation im Zug in der Schweiz. Das ist so gute 2 Stunden von mir. Ja. Da bin ich den ganzen Nachmittag gefragt worden, was ist der Unterschied zwischen Weiß- und Grauburgunder? Das habe ich den ganzen Nachmittag beantwortet. Und bin dann heimgefahren und habe gedacht, wir doofen Deutschen.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Boah. Wetter.
Oh, das ist eine gute Idee. Aber,
Wettergott.
Ja, Wetter ist eine gute Idee.
Aber das ist was, zum Glück habe ich sie nicht, aber Wetter ist so.
Ja.
So immer aber das kam mal die ersten, das kam direkt, ne?
Ja, ja.
Wetter kam aus mir.
Gibt es überhaupt mal einen Moment, wo du dich nicht mit Wein beschäftigst?
Ja.
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 Dann beschäftigst du dich mit dem Wetter und wenn ich nicht mit dem Wetter, nee.
Kinder spielen, ich spiele sehr gern.
Okay.
Ich spiele wahnsinnig gern Karten, ich spiele egal was. Und
ist das so ein Spieleabendmensch?
Also lieber als Fernsehen gucken, ja.
Ah ja, okay.
Ja.
Siehst du? Wir sind nicht so kompatibel.
Bist du mir Fernsehen gucken, oder?
Also Spieleabend ist nicht so mein Ding.
Da gab es gerade einen Film, der ganz lustig war.
Über den Spieleabend, ja. Was sind so 3 Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann, Konrad?
Ja, natürlich Wein.
Ja.
Reden ist auch, egal wo ich hinkomme, wenn ich irgendwo Reben sehe, fühle ich mich schon mal zu Hause.
Mhm.
Egal was, ich denke, die Landschaft wird schöner mit Reben.
Mhm.
Und was kann ich sonst nicht essen? Ja, fressen.
Mhm. Ja, hast du das auch, also der Philipp hat das immer, wenn wir über besondere Lagen reden, kriegt er sofort Gänsehaut. Bist du da auch so getoucht von verschiedenen Lagen?
Meine Frau ist Südfranzösin und ihr fehlt immer das Meer.
Mhm. Ja.
Sie kommt aus der Gegend von Nizza.
Die ist also mit deiner Frau ziemlich gut klar, merke ich schon.
Und ich sage immer, guck doch mal das Reben.
Und dann denke ich, oh.
Das ist immer ein Vorschlag, der nicht wirklich gut
ist. Glaube ich.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig? Und hattest du noch nicht die Chance?
Uiuiui.
Ja.
Wow. Klar, ruhiger je.
Ui. Voll,
ja.
Wieso?
Oh ja, bei den Weinen, die er gemacht hat.
Das war also im Jahrgang 85. Rot. Weiß ich nicht, ob es noch mal sowas gibt. Wenn die Flasche nicht korkert.
Also ich bin mit meinen Schnellfragen durch. Hast du das Gefühl, ich habe dich irgendwas nicht gefragt, was du gerne noch gesagt hättest? Hast du dich wohlgefühlt?
Ja.
Bis jetzt.
Ja,
Shampoo ist kalt, dann gießen wir den noch mal ein.
Ich finde auch das hier.
Die Umgebung, in der wir sitzen, ne, ist auch eine sehr inspirierende Umgebung. Das erste Mal hier.
Das ist also Premiere, absolut.
Sag doch mal was, wo wir hier sind.
Ja, das ist ein alter Gutshof, direkt in Nachbarschaft zu unserem Weingut gelegen. 1836, 1837 erbaut. Hm. Und ich habe den Hof vor 3 Jahren nach kurzem Überlegen gekauft, ohne eine Idee zu haben, warum eigentlich oder was wir jetzt damit wirklich tun. Und jetzt sind hier die wunderschönen Räumlichkeiten entstanden, in denen man eben Wein verkosten kann oder auch feiern kann. Und der Gutshof Valentin, so heißt er, nach dem Erbauer Valentin Orb benannt, ist unser ganz nagelneues Projekt, was eigentlich uralt ist. Und wir sind schon ein bisschen stolz drauf, wie schön es geworden ist.
Wunderschön.
Und freuen uns jetzt vor allem auch, wenn hier Leben reinkommt. Das ist mir das Wichtigste. So alte Gemäuer, das ist ja irgendwie was, wo man auch Respekt vor hat. So irgendwie. Am Ende, mir ist wichtig, dass dieser Hof lebt, dass hier Menschen sind, dass hier Austausch ist, dass hier was passiert. Ja, bin momentan happy damit, aber wie gesagt, das ist alles, fühle ich alles.
Heiraten bei Wittmanns jetzt, auch erlaubt.
Im Gutshof Valentin,
ja.
Machst du noch einen Trauredner-Ausbilder?
Oh. Ich glaube, ich könnte das, glaube ich. Also ich würde es aus der Hüfte
raus.
Eine freie Trauung würde ich schon entgegen.
In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Danke, Konrad.
Denise, danke.
Danke, Philipp. Und danke hier für diese wunderschöne Location. Chin-Chin, bis zum nächsten Mal.